Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ach ja. Oh. Alleine sitze ich hier rum. Wo ist mein Freund Jan?
Hier bin ich.
Bist du noch mein Freund?
Hallo. Du erkennst mich am Grimme-Preis im Po, Olli. Einen dystopischen Sonntag, den 13. März, wünschen wir Ihnen. Hier ist sanft und sorgfältig.
Die schwermütige Sendung am Sonntag mit Jan Böhmi Böhmermann.
Und Olli Marc Schulz. Wir sind zusammen in einem Studio, fast quasi, also mental. Und nichts ist so wie letzte Woche. Es hat sich alles komplett verändert. Ich bin jetzt ein erfolgreicher Superstar.
Ja.
Habe ich in der Zeitung gelesen. Und Olli ist immer noch der kleine, der in,
alte
der kleine
Typ,
der in Worpswede, in Worpswede in den kleinen Schuppen spielt.
Jetzt gleitest du mir wie so ein zappeliger Fisch langsam durch die Hände. Und das ist das Thema unserer heutigen Sendung, liebe Gäste. Wir werden heute offiziell den Erfolg Liebe Gäste sind unsere Gäste, die schalten ein für uns und sind unsere Gäste auch ein bisschen.
Seien Sie unser Gast,
genau. Lieber, seien Sie unser Gast, unser Zuhörer, schalten Sie ein, wie wir heute den Erfolg von Jan Böhmermann in der Sendung obduzieren werden. Also sezieren werden, auseinandernehmen werden.
Und endlich mal dreht sich nicht immer nur alles um uns, sondern mal ganz ausschließlich nur um mich.
Nee, ja, ausschließlich um deinen Erfolg, genau. Nicht nur endlich mal aufhören mit uns. Die erste Frage, was macht das mit einem? Was macht das mit einem, Jan Böhmermann?
Ich habe leichten Husten und habe ganz trockene Hände. Das ist so, was momentan der Erfolg mit einem macht. Das Thema ist heute, Freunde bleiben trotz Erfolg. Das müssen wir mal kurz dazu sagen.
Das müssen wir kurz sagen, genau. Weil das natürlich auch jetzt wirklich eine Sache ist, die diese Sendung zerreißen könnte. Wenn einer von beiden jetzt Karriere macht, das ist ja auch oft in einer Beziehung so, einer sagt, ich mache jetzt Karriere und der andere sagt, gut, dann mache ich den Haushalt. Und irgendwann merkt der, der den Haushalt macht, also ich in diesem Fall, der merkt in dem Augenblick, irgendwie ist es ungerecht, dass der eine Erfolg und der andere macht den Haushalt.
Ja, das stimmt. Das ist hart. Ja. Das ist eine Zerreißprobe für jede Beziehung, in die man gleichberechtigt reinstartet und dann am Ende findet man heraus, dass einer mehr Geld verdient. Und der andere dann deswegen sagt, ja komm, kannst du alleine arbeiten, ich kümmere mich um Familie und Geschirrspüler und so. Das ist natürlich schwierig und irgendwann bricht das dann, so mit Mitte 40, aus den Leuten wieder raus und dann lassen sich irgendwie chinesische Schriftzeichen in den Nacken tätowieren und brennen durch mit irgendeinem Typen, der eine Harley Davidson hat oder so.
Meinst du, das wird das Schicksal mir, was ich...
Nein, ich kriege das, ich meine, wir haben ja noch beide so einen relativ jungen Freundeskreis, wir halten uns so an 17, 18-Jährige einfach, weil die sexuelle mehr interessieren. Bei
weiblichen Aspekten, also
nee. Genau. Nee, wir haben ja so beide so...
Wir haben beide sehr alte männliche Freunde und sehr junge Freundin.
Wir haben gemischte Freundeskreise und bei uns, also ich weiß nicht, ob das bei dir schon mal passiert ist, ich kriege das so ein bisschen mit im Freundeskreis, so entferntere Bekannte, da finden die ersten Trennungen statt und so, nachdem man sich da so Mitte 20 total verliebt, dass die Liebe, die ewige Liebe versprochen hat und dann mit Mitte 40 und man merkt, man diese ganze Familienscheiß hat einen mürbe gemacht, dass man jahrelang sich nur um die Kinder gekümmert hat und dann
will man
nächster
raus.
Priorität. Ja, und irgendwann einer ist immer, fühlt sich über Jahre ungerecht behandelt, so ein kleines bisschen, und das staut sich dann an und irgendwann gibt's den großen Peng und dann hauen sie einfach ab und sind dann weg und dann zerbrechen Familien und Kinder werden geschädigt, weil ihre Eltern sich scheiden lassen und so.
Ja, oder
ich frage mich, ob
lange, schwierige Beziehung, die eigentlich die letzten 3 Jahre nur noch ein Psychokammerspiel war, wird irgendwann beendet und dann merkt man, man hat dieses Psychokammerspiel gar nicht mehr. Also diese ganzen Schmerzen, und dann kann man damit auch nicht umgehen, weil man sich so dran gewöhnt hat, dass das die Hölle war, zusammenzuleben mit jemandem oder mit einem erfolgreichen Menschen zum Beispiel. Und dann vermisst man sogar, glaube ich, irgendwann die Hölle. Wenn man sich zu viel gewöhnt an irgendwelche Sachen, vermisst man sogar die Schmerzen.
Man vermisst sogar die Hölle. Und ich kann das manchmal ganz gut nachvollziehen. Es gibt ja oft so Totschlagsfälle und so Mordgeschichten, wo dann so ein Ehemann oder eine Ehefrau jahrelang gedemütigt vom Partner und auf einmal bricht es aus ihnen raus und nach 50 Jahren auf einmal erschlägt dann er sie oder sie ihn im Affekt mit wahnsinniger Gewalt und am Ende wundert er sich, was denn da passiert ist. Aber das sind diese Klassen, diese kleinen Dinger, die man in sich trägt, die so ein Häufchen irgendwann werden, dann trennt man sich, wenn es gut läuft, oder wenn es schlecht läuft, bist du dann halt irgendwie vom Landgericht Paderborn wegen Totschlags mit an deiner 75-jährigen Frau nach 80 Jahren Ehe oder sowas. Das gibt's ja immer häufiger.
Olli Leute Schulz müssen, erschlägt Jan Böhmermann mit alter Schaufel im eigenen Garten.
Ja, genau. Und dann stehst du quasi über meiner zermatschten Leiche und denkst, was habe ich gemacht? Weil dir dann einfällt, dass alles andere noch viel schlimmer wäre, als mit mir irgendwas zusammen zu machen. Weißt du?
Ja, ich habe sowieso ich habe letztes Woche ein Video hochgestellt, der hat einer geschrieben, Olli Schulz verkommt immer mehr zum Elten von Jan Böhmermann, hat jemand geschrieben.
Wirklich, das schreiben Leute?
Ja, ja, aber und das war für mich schon der erste Grund, wenn das, also einer hat es geschrieben, habe sofort geblockt, sofort gelöscht, sofort anweitlich vorgegangen.
Wenn einer sowas schreibt, denkt man, dass 30 Millionen lobende Kommentare sind egal, wenn einer was beschrieben.
Genau.
Abwesende schreibt.
Ich lasse den gerade verfolgen. Ich habe mit Berliner Rockerclub zusammengetan, die jetzt jeden, der schlecht über mich schreibt auf Facebook, also den wir jetzt bedrohen, also jeden bedrohen jetzt. Jan, ich habe noch eine Idee für dich, jetzt wo du richtig prominent bist. Ja, eine Idee. Ja. Und zwar geile Idee für die nächste Sendung, kleine Hausaufgabe von uns beiden, wir sind ja prominent. Ich bin auch der Meinung, man muss mir
du
lang...
Du bist prominent.
Du bist prominent. Ja, ich bin prominent, du hast den Grimme-Preis. Es wäre schön, wenn wir anfangen würden, auch mal aufzuhören, immer mit diesem Geld ist schlecht, Erfolg ist böse, sondern einfach mir auch dazu stehen und ich würde mir jetzt auf meinem Handy ein Intro, wenn ich jeden Raum, den ich betrete, lasse ich ein Intro auf meinem Handy abspielen, dass jeder weiß, Olli Schulz ist im Raum, so, Leute, hol die Handys raus, Olli kommt in den Raum, Leute, spendet mal Applaus, der Typ ist echt ein Traum. Irgendwie so, ein Intro. Ja. Wie würde dein Handy-Intro aussehen, das du benutzen würdest, immer wenn du einen Raum betrittst, damit jeder weiß... Das ist eine
sehr gute Frage. Also erstmal die Melodie von Rocky natürlich.
Ganz okay.
Dank, Eye of the Tiger, ne?
Ja, ich würde Axel F. nehmen von...
ich würde Christiane F. nehmen. Christiane F. spielt... muss auf der Trompete...
Sind die eigentlich verwandt, Axel F. und Christiane F.?
Hört man doch am Nachnamen, na klar.
Druckbrüder. Also die haben auf Druck getrunken, meine ich. Also... Druckbrüder. Druckgeschwister. Darüber macht man keine Witze über Leute.
Nee, macht man keine Scherze. Weißt du, apropos macht man auch keine Scherze. Ich war, wollte letzte Woche, muss ich mich megamäßig entschuldigen. Ich wollte für einen Dreh für meine Sendung abends, am Sonntagabend von Köln nach Berlin fliegen und mit Anne Will nach ihrer Sendung ein kleines Einspielerchen zu drehen. Die kommt in ein paar Wochen zu uns in die Sendung und wir haben was Größeres vorbereitet mit ihr, aber auch mit anderen und haben einen mega aufwendigen Dreh, den wir gerade parallel zur Sendung machen. Und ich wollte von Köln nach Berlin fliegen, aber mein Flugzeug hatte 120 Minuten Verspätung wegen Vogelschlag. Und dann hat man förmlich gesehen, wie diese panischen Piloten und nicht panisch, aber diese
aus der Kontenance geratenen Piloten.
Ja, die so ein bisschen versucht haben, ein neues Flugzeug zu organisieren, weil das alte dann doch nicht ging. Und ich stand dann guckte auf die Uhr und es wurde immer später und immer später, weil der Flug war so getimt, dass ich dann ich sollte dann quasi so um 21 Uhr in Tegel landen und dann schön im Taxi oder mit dem Auto dann da nach Adlershof fahren zum Studio. Das wurde aber immer später und immer später und irgendwann habe ich es dann nicht mehr geschafft, weil ich kann ja dann, Anne Will auch nicht, die ist ja eine berühmte Fernsehmoderatorin, die kann ich ja nicht ewig bis nachts um 3 warten lassen, damit da irgendwie der Vollidiot aus Köln kommt für so einen kleinen Dreh. Und dann habe ich irgendwann den Flug abgesagt und dann fragte mich am nächsten Tag unsere Redaktionsassistentin, warum ich dann nicht im Hotel erschienen bin. Und habe ich ihr zurückgeschrieben, habe ich einen Gag gemacht, den habe ich vergessen, ich musste an dieser Stelle auflösen, weil sie hat seitdem nicht mehr darauf geantwortet. Ich lese mal kurz die Konversation vor.
Ja.
Ah, warte. Lädt das hier noch. Oh, peinlich.
Dann willst du das gleich vorlesen?
Also ich musste alles stornieren, Hotel stornieren, Flug stornieren und so. Und dann hat sie mich am nächsten Tag gefragt, ey Jan, hey Jan, warum warst du nicht im Hotel in Berlin? Und habe ich geschrieben, hey Friederike, ich habe am Bahnhof Zoo einen süßen Stricher kennengelernt, auf dessen Penis ich eingeschlafen bin. So, und jetzt habe ich, das Problem ist, das habe ich bereits am 8. März geschrieben. Und
kam
das ist
jetzt eine Antwort, oder?
Kam nie eine Antwort. Und das ist auch so eine Kollegin, wo ich nicht genau weiß, ob die entweder jetzt total pisst ist, weil ich irgendwie sie denkt, dass ich sie verarschen wollte, oder ob sie es einfach auch glaubt. Also, man weiß ja nicht, was Leute über Fernsehmoderatoren denken. Du weißt ja, weißt du, ich könnte theoretisch im Morgenmantel durch Köln-Ehrenfeld laufen und alle Leute würden sagen, ah ja, guck mal, da ist der Künstler, ist egal. Weißt du?
Ja.
Man ist ja in so einer komischen, auch Olli Schulz könnte irgendwie auf so einem Hochrad durch Neukölln fahren und irgendwie mit so zwei Thai-Boys an der Leine, die ihn ziehen und die Menschen mit Bananen bewerfen und alle würden sagen, macht wahrscheinlich gerade Promo für seine neue
Platte. Genau,
oder
macht was für Zirkus Halligalli gerade. So, jetzt Sissi Top hat ein Lied für dich
geschrieben. Also Friederike, ich habe nicht auf einem Stricher geschlafen.
Unterm Stricher hat er geschlafen. Ja. Hier ist Sissi Top, hat einen extra Song geschrieben für Jan Böhmermann zur, wie heißt es so schön, zur Krönung. Hier ist Grimmy All You Lovin'. Hier ist Sissi Top.
Grimmy All You Lovin', oh, das ist doch schön. Bis gleich.
Bis gleich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier ist Sanft und Sorgfältig. Hier ist Jan Böhmermann, hier ist Olli Schulz. Und das wäre mein Intro, wenn ich in den Raum komme irgendwo. Olli Schulz ist da.
Schulz ist da.
Holt die Handys raus.
Olli Schulz ist da.
Ist das gut oder? Ich weiß es noch nicht genau.
Olli Schulz ist da.
Bei dir müsste es sein. Bei dir müssen wir sagen, Ladies and Gentlemen, please welcome the Grimme Winner 2016.
Du weißt ja, das Ego muss nicht gestreichelt werden.
Ja, deins, ne? Ja. Deins, ja.
Nein, 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 nein.
Wenn man dir das.
Nein, nein, nein.
Nee?
Nee, ganz im, hast du mich schon mal irgendwie Fishing for Compliments, also jetzt im Ernst Fishing for Compliments mäßig irgendwo auf einer Mission unterwegs gesehen, dass ich quasi mit so einem bedürftigen Blick Leute angeguckt habe, so nach dem Motto, sag mir, wie geil ich bin, ansonsten falle ich bewusstlos um, habe ich noch nie gemacht. Und auch wenn wir uns in der Sendung darüber unterhalten, das ist eher so,
naja, nachts eher so SMS, die ich manchmal kriege, so von wegen so,
guck mal hier, mein Penis.
Ja, guck mal hier, der Typ, den ich gerade hier, auf dem ich gerade eingeschlafen bin.
Genau. Ja. Nein, also wir reden auch in der Sendung öfter drüber und so, und man muss das mal so ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen vom Stöfchen holen, diese ganze Angelegenheit. Das ist ja eher mir so ein Gespräch unter Freunden. Meine Damen und Herren, werden Sie das jetzt hören, wir haben uns ja aneinander gewöhnt, Sie können das hoffentlich richtig einschätzen.
Nee, wenn ich jetzt also nicht, zum Beispiel sage, wir haben sehr viele dumme Hörer, aber das wird sich nicht mehr ändern. Die hören das dann, weil die warten, dass du so einen Stricherwitz machst, wie eben im ersten Block, weißt du?
Ach so, ja, genau. Mittlerweile erfüllt man das auch so ein kleines bisschen. Wir werden immer skrupelloser.
Ja.
Weißt du, und irgendwann sind wir so Ledergesichter wie Guido Kanz oder sowas, die denen einfach alles scheißegal ist. Die einfach durchfahren mit Augen zu. Weißt du, Hauptsache das Publikum lacht, egal worüber.
Ich bin dreimal geflogen und habe mit drei Dromedaren. Mit drei Dromedaren im Flugzeug habe ich gesessen. Und zwar, weißt du mit wem? Auf dem Hinflug nach Düsseldorf mit Frank Plasberg, auf dem Rückflug mit Günther Jauch.
Nicht im fucking Ernst.
Ja, und Michael.
Sicher, das nicht die,
und Michael Kessler.
Obwohl man nicht, wobei und man
keiner
nicht
hat
sein
mich
kann.
Gegrüßt. Alle drei so, ach ja, der hat sich da auch
so ausgespuckt vor dir. Ja.
Ich glaube, der Kessler kam ein bisschen Kotze hoch. Ich habe den gesehen, der ist an mir vorbeigegangen, ich saß schon unten und da wollte ich so hochgucken, wollte so Hallo sagen und dann hat er gerade weggeguckt, dann habe ich nach unten geguckt, habe ich gesehen, er guckt mich wieder an, habe ich wieder hochgeguckt, dann habe ich wieder weggeguckt und hat es nicht geklappt. Und dann war auch schon der Magic Moment vorbei. Ja, ist ja nochmal nur so.
Ist so ein bisschen, muss man vielleicht mal sagen, wenn jetzt Prominente zuhören, das ist so ein bisschen so als Verhaltenskodex unter Prominenten, wenn man sich in der Öffentlichkeit trifft, man kann sich ruhig grüßen.
Ja, nee, aber man darf es nicht tun, weil nur weil man prominent ist, ist man ja noch lange kein Fuckbuddy. Also, oder? Also
nein, aber man kennt sich gegenseitig, man weiß, wer in der Branche arbeitet.
Ja.
Das ist genauso, wenn dann quasi
in der Branche.
In der Leute aus der Schraubenbranche, die sich auch von irgendeiner Messe kennen, dann kann man sich mal grüßen. Ist doch scheißegal. Oder wenn man das jemand aus der Fachzeitschrift kennt. Man kann sich grüßen. Alles andere ist total awkward. Und wo hat Günther ja auch gesessen? Das würde ich gerne mal wissen. Hat er normal
Economy? Nee, vorne. Also, das war Air Berlin ganz normal, aber dritter Platz. Und ich glaube, er hat den Lebensmittelbeutel verweigert, den es da immer gibt. Es gibt so Leute,
dann die German Wings.
Oder dann was German Wings. Das kann gut möglich sein.
Die haben immer so ein ganz schlimmes Brot und irgendwie so ein Wasser und eine kleine Tafel Rittersport.
Ja, ich nehme immer nur das Wasser.
Ja, wo ich mir auch mal denke, sag mal, dann könnt ihr es auch gleich bleiben lassen. Ihr müsst uns auch nichts zu essen geben. Wenn das scheiße ist, dann müsst ihr uns auch gar nichts hier austeilen.
Nein, das Gemeine ist ja, es kriegt ja nicht jeder was zu essen, sondern du musst das irgendwie gebucht haben. Ein paar Leute,
Ein Smart-Tarif,
die kriegen was und die anderen kriegen nichts, fühlen sich schon mal schlechter durch, werden aber trotzdem gefragt und sagt man, ja, ich nehme Tomatensaft. Und dann sagt sie, ja, 3,50. Dann kostet das nämlich Geld.
Wer Tomatensaft im Flugzeug trinkt, der klatscht auch, wenn das Flugzeug landet.
Nee, aber ich trinke Tomatensaft im Flugzeug. Aber klatschen tue ich jetzt also 3-4 Flügen nicht mehr. Aber auf alle Fälle finde ich Tomatensaft, das ist das Faszinierende, es schmeckt mir wirklich nur im Flugzeug. Es ist dieses alte Klischee. Das ist
wegen der Schleimhäute und so. Aber es ist eine geile Vorstellung, dass du so in einer Reihe sitzt mit Günther Jauch, du sitzt quasi so links, er sitzt rechts und dann ist das Flugzeug kurz davor zu landen und du bist unsicher, ob du jetzt klatschen sollst und schielst dann so zu Günther Jauch rüber.
Der auch
bist
klatscht.
Bereit zu klatschen und guckst kurz, ob der klatscht und orientierst dich dann so daran. Und erst hast du gemerkt, dass das Günther Jauch nicht klatscht, hast es auch bleiben lassen. So ganz verschämt die Hände in die Tasche gesteckt zurück.
Nee, Günther, ich habe rübergeguckt zu Günther Jauch und Günther Jauch hat mir nur zugeprostet mit dem Tomatensaft und hat gesagt, ich klatsche nicht mehr. Ich klatsche schon lange nicht mehr. Gar nichts mehr. Jan, ich habe eine Frage.
Ich spüre schon lange nichts mehr.
Jan, ich habe mal eine Frage. Kannst du mir Gefallen tun? Du bist doch prominent jetzt. Kannst du mir Gefallen tun? Nächste Woche kommt bei euch in die Sendung Anne Will. Die findet jeder toll.
Nicht nächste Woche.
Übernächste Woche
also kommt Serda. Ich glaube, in 3 Wochen oder sowas kommt Anne Will.
Wenn Anne Will bei dir im Studio ist, in der Sendung, kannst du sie fragen, ob sie Bock hätte, mit mir in der Sumpfblume in Hameln aufzutreten? Also, dass die vielleicht vorgekommen
ist. Also, was denn?
Nur, dass sie was liest oder so. Anne Will und Olli Schulz in der Sumpfblume in Hameln. Vielleicht hat sie Bock. Also, weil du hast einen Kollegen, der macht auch geile Sachen. Der hat zwar noch keinen Grimme-Preis, aber der spielt in der Sumpfblume in Hameln.
Ich kann sie ja mal fragen. Ich muss überhaupt mal sagen, wie ist deine Einstellung zu Anne Will? Ich habe das nie verstanden, warum sie die damals weggeschoben haben in die Woche, weil die einfach die bessere Journalistin ist. Die ist einfach eine gute Journalistin.
Also am besten fand ich sie, als sie damals mit Eva Herrmann im Dritten diese Talkshow gemacht hat, aber das war schon so lange her.
Was?
Na, die hat doch
Will und Herrmann? Nein, Herrmann und Tietchen.
Herrmann und Will, oder?
Nein, Hermann, und das war, ist Bettina Tietjen.
Ach so.
Die ist auch ganz, die ist auch toll. Die habe ich mal kennengelernt in Hannover. Ach so. Und die hat erst gedacht, dass ich sie überhaupt nicht mag, weil ich mich über sie lustig gemacht oder zumindest gesagt habe, dass ich das ein bisschen beschämend fand, die besoffene Jenny Elvers, eine Dreiviertelstunde auf dem roten Sofa zu lassen, statt einfach mal irgendwann zu sagen, danke, jetzt ist gut, jetzt machen wir mal irgendwie andere Einspieler und demütigen nicht Jenny Elvers die ganze Zeit. Und dann hat sie gedacht, dass ich sie scheiße fand. Aber ich habe in dem Moment, als ich sie kennengelernt habe, direkt so eine Art Sympathie für sie empfunden, weil sie ist wahnsinnig groß. Eine der wenigen Frauen, die also fast genauso groß sind wie ich. Die ist bestimmt 1,85 mindestens.
Habt ihr beide High Heels angehabt, oder was?
Wir hatten beide High Heels an. Ich bin mit High Heels 1,98 und sie war, also ich schätze mal, sie war bestimmt 1,85, eine wahnsinnig große Frau.
Ja.
Und ganz nett. So wirklich sehr nett.
Ja klar, bestimmt, die macht das seit vielen Jahren. Die hat auch noch die goldene Ära miterlebt mit Carlo von Tiedemann und so.
Genau,
ne?
Genau. Ich glaube, kommt die nicht aus diesen alten Radio-Hallen irgendwie?
Das war Victoria von Campe. Der Name sagt mir jedenfalls noch irgendwas. Kennst du die noch? Victoria von Campe? Das war doch damals Victoria von Campe.
Google Alexandra mal kurz. Kamps kenne ich.
Nee, aber Google mal kurz Victoria von Campe. Ich glaube, das war eine
mit
Ansage.
Mit K oder mit C?
Mit C, glaube ich.
Victoria von
Hieß die Campe. Nicht so?
Victoria von Campe ist beides mit K, mit C. Ah. Ach so, von Campe in einem Wort. Victoria von Campe, eine deutsche Fernsehansagerin.
Google mal ein Bild, wie sieht die aus? Ist das auch so eine Brünette? War das dann?
Nein, ich sehe hier ein Foto von einer Blonden, jetzt aber eine ältere Dame.
Ja.
Ich gehe mal auf Wikipedia.
Das ist ganz lang.
Victoria ist verheiratet mit dem Kaufmann Peter Schlickenrieder.
Ach, Pidil!
Ganz kurz, dann 97 Routineuntersuchung wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Hat überlebt und ist Schirmherrin der Initiative Überleben mit Brustkrebs, wobei Leben großgeschrieben ist. Dass es eben nicht nur um Überleben geht, sondern um Leben.
Ja.
Und sie ging zur Schauspielschule von Hildburg-Frese. Ist 1941 in Hamburg geboren.
Ja.
Und wir grüßen einfach mal ganz lieb.
Wir grüßen Victoria von Campe jetzt an dieser Stelle einfach mal, weil ich genau noch weiß, dass die damals immer alles angesagt hat und meine Oma und Opa das immer schön fanden, wenn man Leuten im Fernsehen noch vertrauen konnte oder die immer da waren jedenfalls. Ich glaube,
er erhielt 1967 den bronzenen Bravo-Otto. Übrigens auch eine geile Auszeichnung. Heute freut sich niemand mehr, wenn er als Jugendlicher eine Auszeichnung bekommt, die Otto heißt. Hier, du Otto.
Ja, und aber dann auch nochmal zum Grimme-Preis. Ist das nicht ein bisschen willkürlich? Was gibt's denn alles für Kategorien? Ich sag das jetzt mit verbitterter Stimme, weil ich war auch nominiert und habe übrigens nichts gewonnen. Und da gibt es doch auch so, ja, bester Kurzfilm innerhalb eines digitalen Wettbewerbs oder beste Werbung innerhalb eines Inkommens.
Also ich sag dir ganz ehrlich, meiner Erfahrung nach, ist das total scheißegal und zwar bereits 5 Wochen nach der Preisverleihung, in welcher Kategorie du es bekommen hast. Wichtig ist, dass du den bekommen hast und dass du so eine Trophäe hast, den du ins Regal stellen kannst. Und das war's. Alles andere ist scheißegal, ob es jetzt irgendwie als besser Schmuse-Olli oder irgendwie für den besten Akkord und man dabei bei der Preisverleihung denkt, das fühlt sich irgendwie schal an. In einem Jahr kannst du sagen, guck mal, ich habe einen Grimme-Preis gewonnen. Und wir haben das ja für diesen Stinkefinger bekommen. Also eigentlich schon okay. Also ich finde das schon okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon okay gewesen. Muss man mal, wenn ich jetzt behaupten würde.
Ist schon okay, dass wir gewonnen haben. Ist schon
ja,
okay,
also wenn ich jetzt im letzten Jahr eine gute Sache hinbekommen habe, wenn ich mir eine aussuchen müsste, dann ist das schon der Stinkefinger. Das war schon okay Aktion. Mal ohne Scheiß. Liebe Grüße an Günther Jauch. Wir haben seitdem kein Wort mehr miteinander gesprochen.
Und davor wart ihr aber Golfpartner, oder?
Davor waren wir Golfpartner und wir hatten eine WhatsApp-Gruppe zusammen, wo wir uns immer kleine Filmchen hin und her geschickt haben und Sprachnachrichten. Ist ausgetreten seitdem.
So Live-Leaks, Hinrichtungsvideos hast du mit Günther Jauch immer hin und her geschickt, ne?
Genau. So, damit wir beide was spüren.
Damit wir jetzt was spielen, machen wir jetzt ein bisschen Musik. Sie können mal ein bisschen durchatmen. Also
ich hab
du bist doch dran heute mit Musik, Jan!
Trotz erfolgreich, Freunde bleiben trotz Erfolg. Hier ist Randy Newman. You've got a friend in me. In der Remastered-Version von 2015. Der wird ja sehr gut gefallen, der Song. Und
ich kenne alles von Randy Newman, ganz toll.
Wenn du den Song jetzt gleich hörst, denk dabei mal bitte an mich und guck mir ganz tief in die Augen.
Das mache ich immer, wenn ich Musik höre, die du ausgesucht hast, Darling. Ich zieh mal den Pyjama aus. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Yo, hier ist der dritte Take von Sanft und Sorgfältig. Seid ihr immer noch gut drauf? Die Afterwork-Party, yeah.
Afterwork am Sonntag.
Afterwork am Sonntag, genau. Für alle, die durchgeraved haben, die jetzt runterkommen. Hier sind wir wieder, ihre Downer. Grimme Boy, Jan Böhmi Böhmermann.
Und Music Man, Olli Oliver Schulz. Wir sind zusammen bei Sanft und Sorgfältig. In der zweiten halben Stunde, wenn Sie uns bei Radio 1 hören. Wir grüßen mal alle, die heute zuhören. Bei Enjoy, bei Bremen 4, bei UFM, bei Puls und bei Radio 1. Und
alle, die jetzt gerade umgeschaltet haben von KISS FM, jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Wir kommen jetzt nochmal.
Los, komm mal, pack das Ding hoch.
Yeah.
Geil.
Oh, geil. Das ist nur noch geil.
So. Liebe Grüße gehen heute raus nach Sachsen-Anhalt, nach Baden-Württemberg, nach Rheinland-Pfalz. Da wird heute gewählt, Landtagswahlen. Und ich sag das nochmal, ich sag das gerne nochmal. Wenn Sie planen, die AfD zu wählen, das können Sie gerne machen. Ganz wichtig aber, schreiben Sie bitte auf Ihren Wahlzettel Ihren Namen und Ihre Adresse drauf. Damit einfach nur, damit nicht hinterher gesagt werden kann, dass die Wahl gemogelt wurde oder sowas. Einfach nur aus statistischen Gründen. Wenn Sie die AfD wählen, schreiben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse auf dem Wahlzettel drauf. Schön deutlich lesbar vorne drauf. Vielen Dank.
Ah, und weißt du, wem ich gerne noch grüßen möchte?
Hä?
Steven Franke.
Was?
Steven Franke hat uns eine Mail geschrieben, die an uns angekommen ist. Und das ist, Steven Franke ist der Mann, der am weitesten weg entfernt ist in der Antarktis und unsere Sendung immer hört. Hast du die Mail auch gelesen?
Ja, lies mal, ich hab sie auch gelesen. Ja, lies mal vor.
Lieber Jan, lieber Olli, liebe Grüße von eurem sicherlich am weitesten entfernten Hörer aus der Antarktis. Seit Dezember 2016 lebe ich hier auf der deutschen Antarktisstation Neumayer 3 und werde hier bis Februar 2017 als Wissenschaftler arbeiten. Da wir uns hier, das ist so krass, hör mal, da wir uns hier auf der Südhalbkugel befinden, steht uns ziemlich bald ein sehr kalter Winter bevor, mit Temperaturen bei Windstille um die minus 40 bis 50 Grad. Wenn es windig ist oder stürmt, wird es bedeutend kälter. Über den Winter sind wir 9 Personen, die Station betreiben. 4 Wissenschaftler, ein Koch, eine Ärztin und 3 Techniker. Die Techniker kümmern sich um die Energieversorgung und alles Mögliche, was überlebensnotwendig ist. Und um uns, die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler betreiben hier Langzeitobservationen für die Meteorologie, Luftchemie und Geophysik. Ab jetzt leben wir 9 Monate lang in Isolation, ohne die Möglichkeit einer Verbindung nach außen. Das ist so krass. Während dieser Zeit kann auch kein Schiff oder Flugzeug zu uns kommen. Eine der größten Herausforderungen sind jedoch nicht die offensichtlichen Einschränkungen, die wir hier haben, sondern das Leben in der Isolation. Mir persönlich gibt es immer ein gutes Gefühl, Radio 1 zu hören und vor allem eure Sendung. Die Streaming-Verbindung am Sonntag ist zwar nicht immer einwandfrei, aber es geht soweit ganz gut. In dieser Mail möchte ich euch einfach nur sagen, dass ihr einen Hörer in der Antarktis habt, dem es gut tut, sonntags eure Sendung zu hören. Ich finde das total cool.
Das finde ich total cool. Liebe Grüße in die Antarktis. Und mal eine große Frage an dich, Steven. 9 Monate lang auf so engem Raum in so Containern abzuhängen, ist so ein bisschen wie auf der internationalen Raumstation auf der ISS. Ich frage mich immer, tut mir leid, erste Frage, wie ist das, wann bricht die Sexualität aus diesem
Wissenschaftler-Körper raus? Ja, und was hat die Ärztin damit zu tun? Was kann die Ärztin tun, damit alle...
Die spritzt dann quasi, holt das Testosteron mit der Spritze raus. Einfach nur ansonsten,
das wäre aber
furchtbar.
Ja, aber ich glaube, wenn, stell mal vor, du bist 3 Jahre im Knast und weißt, du hast die nächsten 3 Jahre keinen Geschlechtsverkehr mehr und auch weiter keine Möglichkeiten, dann würde ich mich freuen, wenn so ein Arzt kommt für 3 Jahre irgendwie das, also die gesamte Sexualität ausschaltet.
Ich glaube, das ist aber Bestandteil von so Forschungen vorab. Wenn deutsche Wissenschaftler darunter geschickt werden in die Isolation, dann ist auch das Thema in irgendwelchen Projektbesprechungen vorher, in so Brainstormings, das Thema Sexualität ist garantiert auch auf dem Tisch gewesen. Wie kriegt man das hin? Gibt es Masturbationskabinen? Und entschuldigen mal, dass man
was ist denn eine geile Station hier in der Antarktis? Was ist denn das für ein kleines Häuschen hinten? Ja, das ist eine Masturbationsstation. Da geht immer so einmal am Tag geht einer da rein. Und dann stehen da so...
manchmal nimmt man sich so einen Pinguin noch mit.
So ein Walross oder so ein Eisbären, wenn er irgendwie...
Nee, falsch, Olli.
Wieso?
Falsch. Eisbären sind nicht in der Antarktis.
Stimmt, aber die kommen manchmal vorbei, wenn die Bock haben. Da kommt
ein Pinguin vorbeigeflogen. Genau.
Genau, stimmt. Eisbären sind nicht in der Antarktis.
Gut, sorry, aber ich frage mich, was forscht man denn da? Da ist ja auch, ist auch kalt.
Hauptsächlich kalt. Vielleicht sind es auch einfach nur 9 hier triebgesteuerte Wissenschaftler, die an sich selber rumforschen und so tun, ja, wir müssen jetzt in der Antarktis, wir haben hier wichtige Sachen zu tun.
Genau. War das Erste, was ich gedacht habe. Und dann
das ist aber auch schon wieder, das ist so bezeichnend für uns ausgebrannte Medientypen, die als Erstes denken, da sind Leute, die kümmern sich wahrscheinlich um den Klimawandel, die riskieren ihr Leben, sind da in der Antarktis, müssen mit Eskimos jeden Abend hier kämpfen und so.
Ihre Station gegen Eskimos verteidigen.
Genau, neun Wissenschaftler stehen da mit Speer und Axt und verteidigen die Eskimos und alte Sioux-Indianer irgendwie ihre Station und hören dann abends runterkommen unsere Sendung. Was für ein Leben. Also,
weil die Eskimos auch in ihren Iglos sitzen und die Sendung hören. Also, aber jetzt ist so ein bisschen, weißt du, wie dieser Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg, wo man im ersten Jahr noch gedacht hat, dass der Weltkrieg so eine sportliche Angelegenheit ist, dass man dann irgendwie an Weihnachten mal kurz das Dauerfeuer gelassen hat und sich dann irgendwie so Weihnachtsbäume aufgestellt hat zwischen den Fronten. Und so ein bisschen ist es auch so. Wahrscheinlich hören jetzt die Eskimos und die Indianer hören jetzt unten in den Wigwams und in den Iglos und in der Neumayer Station bereiten sich die neuen Deutschen wieder auf den Angriff der White Walker vor, die morgen wieder kommen. Oh, noch 48 Tage, nee, 46 Tage.
Und dann?
Dann Game of Thrones.
Sechste Staffel?
Ich glaube, sechste Staffel. Ich freue mich schon.
Ich habe die fünfte noch nicht gesehen.
Oh, ich freue mich schon. Aber das ist ganz geil. Dann kannst du in einem durchgucken und landest dann, fängst du quasi an zu gucken mit der fünften Staffel, wenn die sechste losgeht. Und wenn du Glück hast, hast du dann so 3-4 neue Folgen. Hier, Better Call Saul wird immer besser, Olli. Ich sag mal eben ganz kurz, Better Call Saul wird immer besser. Du bist ja nicht so drauf, ne? Fandst du nicht so gut, ne?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich momentan so viel zu tun hatte oder andere Sachen gemacht habe. Ich bin so ein bisschen raus aus Serien gerade.
Ach so.
Ich weiß nicht. Also, ich guck Bates Motel. Das ist aber auch so leichte Unterhaltung, gucke ich ganz gerne. Psychopathen kenne ich mich mit aus.
Wirklich. Ich habe letztens einen Song gehört, hier bei iTunes.
Ja.
Und habe gedacht, verdammt nochmal, dieser Song, der ist schon so lange und der beschreibt so gut, wie wir beide sind, Olli.
Und zwar?
Hier ist von den Beatles der Song Fool on a Hill.
Na gut, ja.
Guck mal, hör mal zu. Weißt du, wir sitzen an so einem Häuschen auf dem Hügel.
Ja.
Und wir denken, wir halten uns für die Allerschlausten, aber in Wirklichkeit zeigen alle mit dem Finger auf uns und lachen uns aus.
Ja, viele sagen, es ist schön, dass wir zwei Dumme wenigstens mal im Radio reden können. Dann kann man die eigene Dummheit im Kopf ein bisschen abschalten. So, hier ist Fool on a Hill von Beatles.
Die Beatles.
Herzlich willkommen zurück, sanft und sorgfältig.
Wir sind es. Ihre beiden Trottel.
Ja, ihre Trottel vom
Trottel
Dienst.
Aus dem Radio. Genau. Wo sie mal zuhören können und sich mal so zwei Stündchen am Sonntagnachmittag fühlen können wie so ein Professor.
Ja, genau, wie ein Doktor. Wie ein Doktor, können sie mal fühlen.
Hier fühlt sich der Trockenbauer wie ein Doktor. Sanft und sorgfältig. Wir machen Trockenbauer zu Doktoren. Nichts gegen Trockenbauer. Trockenbauer sind fantastische Typen, aber man kann es halt auch selber machen, wenn man Zeit hat.
Ich habe heute eine Nachricht heute Morgen noch bekommen von einem Fan, der unsere Sendung gehört hat. Ich soll dich mal überraschen wieder mit deiner Lieblingsrubrik.
Oh. American Nails.
Mit Jan Böhmermann.
Die schönsten Nagelmotive.
Jan Böhmermann erzählt uns die neuesten und schönsten American Nails Nagelmotive in Berlin.
Ja,
was ist dieses Jahr angesagt, Jan?
Was heißt dieses Jahr? Diese Woche gibt es einen heißen Trend. Janosch, der berühmte Zeichner Janosch, der alte Schlesier, ist 85 Jahre alt geworden.
Wirklich?
Entschuldigung, ich muss halt total rülpsen.
Ja, das
kann ich. Mega
das eklig. Klingt aber nicht aber nur, das klingt, als wenn der ganze Magen umgedreht wird, wie so ein
Kuhmagen. Stellen Sie sich vor, ich würde gegen den Walross kämpfen, was draußen vor der Neumayer Dreistation rein möchte und mich überfallen möchte. Stellen Sie sich vor, ist ein Walross hier mit im Studio.
Ein kleines,
tut mir leid, ich muss gestehen, weil du heute wieder ein Viertelstündchen zu spät gekommen bist, hatte ich die Gelegenheit, noch schnell 4 Streifen Bacon in die Pfanne zu legen, mir ein Rühreichen zu machen, Toast in den Toaster zu tun und das Ganze ganz lecker, mir leckeres, schönes Frühstückchen habe ich mir heute Morgen nochmal gemacht.
Ach, das ist schön. Ich habe noch nichts gegessen. Ich komme auf den letzten Drücker hierher, stell mir den Wecker auch so, dass ich dann irgendwie denke, das schaffe ich gerade so eben und sitze hier hungrig rum. Deswegen habe ich aber auch noch ein bisschen Biss in der Sendung. Deswegen
hast du denn nichts an der Tankstelle geholt, wie sonst immer?
So nee, war zu spät dran heute. Außerdem, ich kann das auch nicht mehr sehen, dieses Essen. Ich würde gerne, dass die mal einen neuen Koch einstellen an den Tankstellen. Also, dass mal ein neuer Typ kommt, der uns mal ein bisschen mehr verwöhnt, weil diese halb...
andere Sachen
rein. Ja, das nervt doch einfach immer diese, vor allem diese halb aufgeschnittenen Brötchen, wo das so seitlich reingestopft ist. Dann diese alte Gurke, diese alte Tomate, du kannst den Geschmack auch nicht mehr. Das ist alles mit Margarine dicht geschmiert und so. Kann man nicht einfach mal ein leckeres kleines Brötchen machen, was jedem schmeckt? Einfach mal wieder ein knuspriges Brötchen, ohne Remoulade, ohne alles. Einfach mit schöner deutscher Butter und dann schön ein Stück.
Ich muss sagen, ich bin kulinarisch so von meinem Heimatstadtteil Bremen-Fegesack, bin ich so verwöhnt. Es gibt also, Fegesack hat, ich sag mal, ist schön, schönes Stadtteilchen, aber besonders kulinarisch, wenn man sich da auskennt, wenn man da ein Faible für hat, gibt es Sachen, die ich so gut noch nirgendwo anders gegessen habe, unter anderem die Brötchen. Die Brötchen in meinem Heimatstadtteil Fegesack sind wirklich die leckersten, die ich bislang gegessen habe. Und zwar nicht so aus romantischer Verklärung, und die halten auch länger. Die halten auch länger als alle anderen.
Du meinst,
die 3-4 Tage oder
so. Ach so, ja.
Die ganze
Zeit immer den Trick. Du kennst den Trick, ne, wenn du alte Brötchen
zu Hause hast.
Oder mit Wasser ein bisschen benetzen und dann nochmal aufbacken.
Genau.
Bisschen mit Wasser benetzen.
Wenn du kannst den Tag liegen lassen und dann tust du in eine Plastiktüte, kannst sie einfrieren, taust die auf, machst das Wasser drüber und dann schmecken die aufgebacken nochmal genauso gut wie beim Kaufen. Und das ist auch schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 30 oder 40 Jahren gibt es die Bäckerei da und ist so eine Kette, so eine kleine Kette, die es aber nur in Bremen-Nord gibt. Und ist schon richtig gut.
Weißt du, was ich heute essen werde? Da habe ich nämlich schon von geträumt. Also, kennst du Ragouffin, dieses Zeug da, dieses Gehäckselte, dieses...
Ja.
Kennst du doch, ne? Davon kaufe ich mir 2 Dosen, dann kaufe ich mir, das mache ich warm, dann kaufe ich mir ein Baguette. Schneid das oben auf und hol das ganze Zeug daraus, dass nur noch die Baguette-Hülle da ist. Und dann kippe ich das Ragoufin da rein. Das finde ich mega lecker. Und das dann schön vorm Fernseher essen. Ist eine riesige Sapscherei, aber schmeckt wirklich...
Oder mit einem Strohhalm, mit so einem dicken Strohhalm von Ikea.
Raussaugen wieder. Nee, du willst ja das Brot... Ja. Weil das warme Ragoufin wird dann vermischt sich mit dem Baguette und das wird dann zu so einem Matschding und irgendwann läuft es auch an den Händen raus, aber es schmeckt einfach wahnsinnig lecker. Das ist so ein, also Hundefutter in so ein Baguette, also du nicht Baguettebrötchen, sondern langes Baguette und da die ganze zwei Dosen reinkippen, warm gemachte Dosen rein.
Mir fällt gerade eine schöne Geschichte ein von einem Kollegen von der Arbeit, der kulinarisch, ich sag mal, der kulinarisch bislang in seinem Leben nicht so große Sprünge gewagt hat. Wenn er mit dem irgendwie eine Tomatensauce isst, dann, oder wenn er, keine Ahnung, lädst ihn ein und kochst schnell was in eine Tomatensauce, dann isst er die Tomatensauce und sagt, Wahnsinn, Tomatensauce, wie hast du das denn gemacht? Also völlig, der sich leicht begeistern lässt.
Kenn ich auch, Leute. Schlimm ist das immer, wenn, man ist immer ein bisschen schockierter, und da ist auch das eigene hier Genderbild, wenn Frauen, wenn man mal Besuch hat von einer Freundin, und die sagt, wie hast du das denn gemacht? Ich so, ja, ich hab einfach hier Zucchini klein geschnitten und Pfeffer raufgemacht und ein bisschen, ja, echt, das kannst du?
Eine Aubergine einfach anbraten und das schmeckt einfach gut, als könnte man kochen, aber das liegt hauptsächlich an der Aubergine, die man anbrät, zum Beispiel.
Das stimmt. Nee,
und mit dem habe ich letztens eine geile Geschichte, er hat zum ersten Mal in seinem Leben eine türkische Pizza gegessen. Und dann kriegst du die einfach so in eine Alufolie eingerollt. Ja.
Und dann hat er die Alufolie mitgegessen.
Nein.
Er hat die aufgerollt. Auf den
Tisch gelegen, aufgerollt. Wollte Messer und Gabel. So, du hast Transportgründen zusammengerollt, aber also für unterwegs ist sie zusammengerollt, dann muss sie aber zu Hause auseinanderrollen.
Auch wenn er das jetzt hört, fühlt er sich voll gedemütigt.
Nein.
Oh Mann.
Ist schon okay. Der weiß das ja. Ich habe mich auch kaputt gelacht, 2 Tage lang danach.
Voll süß. Rollt,
setzt sie an den Tisch, legt die da so hin und rollt die einfach aus.
Ja, war da noch Dönerfleisch drin in der türkischen Pizza? Weil dann
ja, klar, natürlich.
Es gibt ja die einmal ohne, einfach nur mit Salat rein und dann die mit Dönerfleisch drin. Machst du immer mit Dönerfleisch rein?
Ja, unterschiedlich. Ich bin ja mehr so ein Adana-Typ. Adana-Spieß. Das ist so ein Schaschlik, so ein Hackspieß.
Ich wünsche mir manchmal so einen immer dampfenden Dönerspieß bei mir in der Küche, wo ich immer was abstellen kann. Und egal, was ich esse, immer ein bisschen Dönerfleisch noch rein. Egal, was es gibt. Schön vegan, so eine schöne vegane Currysuppe und dann noch ein bisschen Dönerfleisch mit rein.
Ja, das passt eigentlich zu allem. Stimmt, das ist wie Salz und Pfeffer. Schön mit so einem Dönerstreuer.
Das ist doch so, irgendwo habe ich das gelesen, dass einer das Hobby sich angeeignet hat, überall bei Chefkoch, bei diesen ganzen veganen Gerichten noch reinzunehmen und jetzt noch ein bisschen Fleisch rein, dann schmeckt's lecker. Also nochmal als Kommentar zu diesen ganzen Gerichten von irgendwelchen Veganer-Freaks. Ja, dann nimmst du hier noch ein bisschen Aubergine, da Zucchini und dann schreiben wir noch, und dann noch ein bisschen Dönerfleisch rein. Das ist richtig
ganz
lecker.
Ein bisschen oben drüber raspeln. So wie Muskatnuss. Mit so einer Dönerreibe. Dass du so einen kleinen Spieß hast, der immer in der Gewürzschublade liegt und den reibst du den ganzen dann so wie eine Muskatreibe, schön drüber reiben. Übrigens, ein tolles Geheimrezept. Muskat in Kartoffelpüree und so, natürlich ist ja
das
klar. Standard,
das ist kein Geheimrezept.
Aber was ich sagen wollte, eigentlich nicht zu viel. Besonders wenn Sie Kinder haben, meine Damen und Herren, nicht zu viel Muskat ins Essen. Da sind irgendwelche Stoffe drin, das ist nicht gut. Genauso wie Zimt. Übrigens, das ist echt krass. Ich hab immer diese komischen...
Dass man tot gehen kann, wenn man zu viel Zimt isst oder so.
Wenn man zu viel Zimt isst, genau. Ich habe immer diese Zimtstreuer von Fuchs, diese ganz normalen Gewürzfuchs, diese Plastikdinger. Und jetzt habe ich mir mal in einem Bioladen Zimt gekauft aus irgendwie Madagaskar, also quasi, ich habe immer gedacht, Zimt ist Zimt. Genau wie man denkt, Salz ist Salz. Und ich hab jetzt wirklich mal einen anderen Zimt gekauft, nicht dieses billige, sondern etwas teureren. Was heißt etwas teurer? Es war 4-mal so teuer. Und ohne Scheiß, das ist ein komplett anderer Geschmack. Schmeckt mega geil, ganz anders als dieser konventionelle Industriezimt. Wenn man so ein bisschen so biomäßig und ein bisschen sich Mühe gibt mit Gewürzen, das ist schon mal echt nochmal was anderes.
Die kleine Küchen für Jan Böhmermann und DJ Olli Schulz werden jetzt eine kleine Pause machen. Jetzt gibt's Verkehr.
Halt, stopp, ich muss noch eine Frage vorwegstellen.
An mich oder an die Hörer?
Nee, an dich. Ja? Aber bitte um die Beantwortung erst nach der Pause, nach der großen.
Okay.
Gehst du eine rauchen, eben und Kaffee?
Und groß machen, wie immer.
Und groß, ja, und zwar folgendes, die Butterfrage.
Oh.
Butter?
Gesalzen oder ungesalzen?
Erstmal gesalzen oder ungesalzen, Butter oder Streichbutter, wo ein bisschen Pflanzenöl drin ist und Butter in einer Butterdose, also ein dicker Butterblock, den man einfach auf so ein Ding Butterdöschen tut und dann in den Kühlschrank oder außerhalb des Kühlschranks. Und diese Fragen müssen wir gleich
beantworten. Und da kann ich jetzt beantworten und machen wir später. So, Salz ist Salz, Zimt ist Zimt und hier ist Opus mit Life is Life.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sanft und sorgfältig am Sonntagnachmittag.
Die Radio Show mit Olli und Jan.
Wir sind da Oh ja, und sie
stark wie zwei.
Findest du nicht gut, Udo Lindenberg? Habe ich letzte Woche gespielt, die
ja, ist mir, finde ich, okay, ist zu oft parodiert und ich habe, ja, es ist eine lange Geschichte. Ich habe mich durchgewühlt durch Rezensionen zum neuen Roman von Benjamin von Stuttgart 21, Fahnekerz, der ja von seinem großen Abstieg handelt und dann gab es ein großes Interview im Spiegel von vor einer Woche mit so Fotos, wo ich gedacht habe, Alter, Stücki, Mann, du bist ja langsam zu alt für so einen Scheiß. Und dann hat er sich da so hingestellt und irgendwie im Gegenlicht von irgendwelchen Scheinwerfern, da so Paul Rippke-mäßig, ich weiß auch nicht, wer das ist, egal. Und da ging es auf jeden Fall auch um die Liebe zu Udo Lindenberg und dass die beiden sich gegenseitig irgendwie aus dem Suff rausgeholfen haben. Und ich sag mal so, ich kann das total, finde das ja schön, so aus von draußen draufguckgründen, aber ich, das ist halt das komplette Gegenteil, wie so mein Leben abläuft. Und das ist, kann da wenig connecten, weißt du?
Ja, aber wir können ja einfach einen Gegenentwurf entstarten, wie wir uns beide in den Suff reinziehen, Jan. Wie wir beide immer mehr verfallen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und immer alkoholkrank, weil wir uns kaum noch ertragen können. Und wir beide anfangen, du fängst an, weil du bist kein Trinkertyp. Das ist also, ja, ich habe sowieso schon überlegt, wenn du wirklich mal in so eine Depression fällst oder dir würden alle Sendungen oder irgendein Skandal, was wäre denn, womit würdest du dich abschießen oder benebeln oder so, ne?
Wahrscheinlich.
Ich glaube Medikamente. Ich glaube, du bist ein Medikamententyp.
Nee, alles, wo es so um quasi von Betäubung von außen geht, ist die Hürde zu groß bei mir innerlich. Das ist nicht mein Ding. Es wäre dann glaube ich eher sowas wie wirklich ist Böhmermann auf dem Tierstrich gesichtet oder sowas. Also irgendwie so eine Nummer, weißt du?
Ja.
Bulgarischer Tierstrich, wo dann irgendwie Einwanderer aus Bulgarien ihre Hunde für den höchstbietenden sexuellen Dingen. Ja. Weißt du, sowas.
Und dann läufst du dann rum mit konzentriertem Blick auf die Hunde.
Ja. Nee. Ob die was für mich sind.
Ja,
sowas halt. Also sowas eher, aber oder halt dann doch einfach die pure Depression, also wirklich dann die pure Krankheit einfach. Ich glaube, das Flucht in Krankheit wäre es dann, glaube ich, bei mir.
Ich glaube, bei
Krankheit
mir,
als Weg, frei nach Jochen Disselmeier. Krankheit als Weg,
das ist übrigens ein Buch. Es gibt's wirklich, das Buch Krankheit als Weg.
Ja, ich habe jetzt Song von Jochen Disselmeier. Also
den hören wir auch gleich im nächsten Blog. Aber jetzt erstmal.
Krankheit als Weg gleich. Kann man schon mal vorbereiten.
Kann man schon mal auf den Planteller legen. Krankheit als Weg. Kann jetzt schon mal hier Carlo auf den Plattenspieler legen. Jetzt, bei mir wäre es, ich habe neulich mal angefangen mit einem Film, der viel zu lang ist, auch leider. Der letzte Film von Sergio Leone. Es war einmal in Amerika mit Robert De Niro und James Woods. Ist eine Geschichte, 20er Jahre New York, Aufstieg einer irischen Gangster. Bande ist von 84, leider viel zu lang, spielt auf drei Erzählebenen. Sergio Leone war damals schon sehr alt, hat sich leider ein bisschen überworfen mit dem Film, aber eine Szene werde ich nie vergessen auch und fand ich gut, wie Robert De Niro irgendwann keinen Bock mehr auf alles hat und in der Opiumhöhle sitzt und sich einfach von so Geishas immer so Opiumpfeifen geben lässt und nur noch auf dem Sofa sitzt und Süßigkeiten isst oder so, also da rumliegt da und Opium raucht und ich glaube, das wäre was für mich. Vor allem, wenn dann noch irgendwie Netflix läuft oder irgendwie hier, also was gibst du noch für Anbieter? Whatever oder
Whatever
ist ein Anbieter, da läuft immer irgendeine Scheiße. Und das ist für Leute, die kein Interesse an Serien haben, aber trotzdem was gucken wollen, whatever. Da machst du an, läuft irgendwas und denkst, ja, whatever, Alter. Ja, also ja, Opiumhöhle.
Opium ist ganz gut. Wie der Charakter von hier in The Nick, der Protagonist.
Nick Tuckman.
Clive Owen.
Clive Owen,
super Schauspieler.
Ja, der war doch auf Opium in der Serie?
In dem Film war der auf Opium, genau. Nee, auf Kokain.
Kokain, das ist, glaube ich, genau das Gegengesetzte, also von Opium.
Ja, aber er war in der Opiumhöhle auch, also allgemein auf Drogen, hat am Ende ja alles genommen dann in der zweiten Staffel.
Die zweite habe ich noch nicht mal mehr gesehen.
Ich muss mich einmal ganz kurz bei allen Leuten entschuldigen, denen ich letzte Woche alte Wunden aufgerissen habe. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Mails bekommen wie nach der letzten Sendung von Leuten, denen es mit diesem Papier hier Papiermüll immer genauso geht wie mir, die auch durch die Sendung letzte Woche daran erinnert wurden, dass das überhaupt gab. Und es ist wirklich noch bis heute bei mir so. Immer wenn ich die Papiertonne aufmache, um das Altpapier wegzuwerfen, immer, jedes Mal sage ich, wenn nicht laut, dann wenigstens zu mir selber, Papier hier Papier. weil ich mit 14 oder 15 in Deunrell, in Wassenaar, in der Nähe von Den Haag, in Holland, in einem Freizeitpark war, wo es diese großen Frösche gibt, die als Mülleimer da stehen. Und wenn man was reinwirft, aber auch wenn man nichts reinwirft, sagen die immer, Papier hier Papier. Auch in Efteling in Holland gibt es einen Freizeitpark, wo noch traumatisierendere Papierkörbe rumstehen. Die sagen dann aber in ganz hoher Stimme, Papier hier Papier. So, die ganze Zeit.
Ja, das ist doch Wahnsinn. Das ist aber auch bescheuert. Das ist, um die zu
mürben. Psycho.
Zu zermürben.
Psycho.
Oh, ich bin ein bisschen...
Was los?
Keine Ahnung.
Fashion-Tipps.
Oh, wie geil.
Mit Olli Schulz.
Hallo, hier ist wieder die Style-Ikone Olli Schulz. Heute empfehle ich euch mal wieder ein paar neue geile Moves, ein paar Looks für...
Entschuldigung.
Na, das hat jetzt nicht geklappt.
Mit dem Piemann aufs iPad gekommen, Entschuldigung.
Ja, ich wollte Fashion-Tipps geben. Diesen Sommer... Barfuß ist der neue Trend. Lackierte Füße, die Füße machen lassen, aber komplett lackierter Fuß. Also
Effektlack.
Ich finde immer, wenn Leute sagen, ich lasse mir die Füße machen, dann denke ich immer, da wird der ganze Fuß wirklich neu einmal abgeraspelt mit so einer Maschine und so. Gemachte Füße, barfuß durch die Hauptstadt im Sommer. Damit ist man Trendsetter. Damit nimmt man so ein bisschen Freiheit, zeigt, dass man naturverbunden ist. Passt auch gut zur Bio-Bewegung, die ja vor ein paar Jahren schon gestartet ist. Mein Tipp für diesen Sommer, gemachte Füße, barfuß durch die Stadt und einfach mal ein Stück von sich wieder preisgeben.
Das könnte so ein Nebengeschäft werden für Maler und Lackierer. Das ist auch so, weißt du, so ein Sideshop gibt. Nicht nur, wenn man die Wand streichen möchte, sondern wenn man sich die Füße machen lassen möchte, ja, kann dann die Frau vom Meister, macht dann die Füße mit so Lackpistolen in so einer Lackstraße. Wenn die dann so mit Mehrschichtlack, mit so Flugzeuglack, hinterher so ganz fest und ganz hart, aber schön lackiert, glänzend, teilweise auch mit Motiven drauf, deutsche Flagge oder so.
Ja, bei meiner Oma stand immer im Treppenhaus unten, wenn man rein wollte, bitte Füße abtreten. Wie lange muss man denn da treten, bis sie abfallen? Nee, aber gemachte Füße, finde ich, ist eine Sache. Der Fuß, wie kriegen wir den Fuß auf den Vordermann wieder?
Wir kriegen den Fuß wieder auf die Füße gestellt.
Genau, den Fuß wieder auf die Beine. Es ist ja so, dass wir oft...
Sie haben meinen Fuß auf dem falschen Fuß erwischt.
Wenn wir eine Sache beide von uns sagen können, ist, wir sind fasziniert vom Fuß, ekeln uns aber auch, oder?
Ja, ich meine, das ist der Teil, der am weitesten weg ist vom Kopf. Ja. Und der, wo man denkt, hat man am wenigsten mit zu tun. Auch sich um den Fuß zu kümmern, ist eine sehr, sehr anstrengende körperliche Aufgabe. Da muss man sich runterbeugen oder den wenigstens hochheben zu jemandem, der sich dann darum kümmert. Das ist sehr anstrengend. Alle anderen Extremitäten lassen sich leichter pflegen als der Fuß.
Genau, und jetzt trinken Sie erstmal einen schönen kleinen Jagertee oder so. Hier ist Nancy.
Hier sind die Food Fighters.
Ja, ich wollte Nancy Sinatra, these foods are made for walking. Aber
ja, machen wir vielleicht beides?
Einfach? Nee, ein Mash-up. Nee. Jetzt Jürgen König an den Turntables.
Das schafft er nicht.
Doch,
das schafft er nicht.
Jürgen König macht jetzt ein Mash-up zwischen these boots are made for walking und The Pretender von Food Fighters.
Da bin ich aber mal sehr gespannt, wie das klingt. Ich glaube, das kriegt er nicht hin.
Das kriegt
Jürgen
er hin.
König das nicht hinbekommt. Alternativ kann er auch The Foot on the Hill nochmal spielen von den Beatles. Nee. Toi, Jürgen, du kriegst das hin.
Bis gleich.
So, sanft und sorgfältig ist hier das große Thema am Sonntagnachmittag, ist ja, Freunde bleiben trotz Erfolg. Das liegt daran, weil Olli jetzt nämlich eine ausverkaufte Tour hat, wo ich dich übrigens noch fragen soll von einer relativ nah mit mir verwandten Person, ob du noch 4 Karten hast für Worpswede.
Klar.
Gästeliste.
Na Logo.
4 Karten.
Klar.
Also ich fragte, ob noch mehr reingehen, aber dann habe ich gesagt, wollen wir mal nicht unverschämt werden. Ansonsten, Olli ist wie so ein scheues Rehkitz.
Ich spiele
Karten aus den Rippen leiern.
Ich habe so ein bisschen Probleme damit, wenn jetzt Leute kommen, die denken, das wird ja für mich nur so eine Orientierungstour, wo ich wirklich in kleinen Läden spiele, um mal wieder neue Songs zu testen und zu wissen, hast du das noch drauf, Olli? Kannst du noch auf der Bühne stehen, alleine mit Gitarre, ohne so eine Band dich dahinter, also zu verstecken und so. Wird eine Herausforderung. Das Schöne ist, dass ich privat es über all die Jahre als öffentliche Mediengestalt nicht geschafft habe, mir einen großen Freundeskreis anzueignen und ich immer keine Gästeliste habe. Das ist kein Witz, das ist auch gar nicht tragisch, aber es ist wirklich so, in jeder Stadt habe ich so 1-2 Leute, die man mal kennt, aber die auch nicht noch im Backstage kommen oder schon Danke sagen, sondern die man dann darauf schreibt und das war's. Und ich kann immer relativ zügig wieder abhauen, weil Backstage meistens leer ist, wenn meine Band dabei ist, wenn meine Bandmitglieder, die sonst auf der Tour dabei sind, die haben alle mehr Gästelistenplätze als ich. Mit anderen Worten, ich habe 4-mal Worpswede, ist gebongt für
Worpswede.
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 Weißt du schon mal, Worpswede ist ein Künstlerdorf. Da gibt's auch so Tellermaler.
Natürlich, weil ich komme aus Bremen Nord. Ich bin andauernd, wenn man einkaufen wollte am Sonntag, ist man nach Worpswede gefahren, weil der Sparmarkt da auf hatte, weil das irgendwie so ein Touristengesetz war. Und da konnte man auch am Wochenende in den Supermarkt fahren. Johannes von Revolver kommt daher.
Worpswede, Künstlerdorf. Weißt du was? Ich denke so auf Tour. Ich bin auf Tour und dann bin ich in Worpswede und dann kommt so eine tolle Künstlerin, die schon lange da lebt, die irgendwie total toll ist und die sagt zu mir, was
Fensterbilder machen.
Nee, die sagt dann zu mir, bleib doch einfach hier. Und dann steige ich aus und wohne mit der in Worpswede und mache mit der so
ein... In so einem Bauernhaus. Und sie macht Kunsthandwerk und du machst halt Musikhandwerk.
Ja, warum nicht?
Und sie macht dann so kleine Gitarren, sie macht aus Kupferdraht, macht sie mit so einer Zange, baut sie so kleine Gitarren, die man als Anhänger an einer Kette haben kann. Oder sie macht so Vogelhäuser aus Baumstümpfen oder bemalten Muscheln und
Fußmaler. Sag mal, ist es eigentlich erlaubt, wenn du Hände und Mund hast, ne? Und deine Hände intakt sind, dass du dann Fußmalerei machst?
Darf man auf jeden Fall nicht zu Weihnachten für mehr Geld verkaufen, um den echten Fußmalern keine Konkurrenz zu machen.
Ja, wenn man sagt, mit den Füßen gemalt vom Menschen, der aber auch beide Arme noch hat, ist das dann konkurrenzträchtig? Tut das dann also?
Vor allem, wenn man dann sagt, Mensch, das sieht aber gut aus, sieht fast aus wie mit Armen gemalt. Nee, ist aber mit
Füßen. Also ja, ich habe mit Füßen gemalt, aber die kleinen Feinzeichnungen habe ich die Hände dann genommen.
Und ist das dann die zweite Liga der Fußmaler oder die erste Liga der Fußmaler? Das frage ich mich.
Apropos, erste Liga.
Ja, wirklich gute Fußmaler.
Erste Liga, zweite Liga. Uli Hoeneß war wieder im Fernsehen. Das erste Mal nach seinem Gefängnisaufenthalt. Ich weiß, dass du dich für Fußball interessierst, aber er war gestern beim Telekom, hat sich über Basketball unterhalten. Telekom. Von Frank Buschmann, besten Sportmoderator Deutschlands, ist er, meiner Meinung nach.
Wolf-Dieter Fuß?
Ja, Wolf-Dieter Poschmann war das. Ich meine den anderen hier. Was habe ich gesagt? Frank Buschi. Ja, sollte meiner Meinung nach alle Sportsendungen im deutschen Fernsehen moderieren. Mag ich immer gerne. Hat so einen Schlag der alten Sportmoderatoren von früher und ist auch so ein bisschen pöbelig manchmal und so. Guter Typ, ein paar Mal auch so getroffen. Und dann sagt er immer so Sachen zu mir, ich habe ihn mal getroffen und da hat Frank Buschmann zu mir gesagt, ja, bist jetzt auch bei ProSieben, ne? Ich beobachte das mal, was du da so treibst und so. Und dann sagt er immer so Sachen wie so ein alter Hase, der so ein bisschen, aber auch nur so auf witzig, glaube ich, so. Auf alle Fälle Frank Buschmann, guter Typ, kann man nichts gegen sagen. Hat Uli Hoeneß interviewt beim Telekom Basketball Treff und Uli Hoeneß sieht wirklich aus wie ein Panzerknacker. Den müssten wir noch nur so eine schwarze Augenbinde, dann sieht er aus wie ein Panzerknacker. Und bei der Realverfilmung der Panzerknacker möchte ich gerne, dass einer von den Uli Hoeneß spielt. Also und der andere spielt Dieter Hoeneß. Dann haben die noch einen dritten Bruder eigentlich? Die Hoeneß-Brüder als Panzerknacker in der Realverfilmung der Entenhausener Charaktere.
Wäre gar nicht schlecht, könnte man mal machen, so eine Realverfilmung. Also weißt du, und zwar gar nicht, dass Mickey Maus ist, sondern was wäre eigentlich, wenn man diesen ganzen Entenhausen-Plot nimmt, also diese sozialen Gefüge aus Entenhausen und das einfach mit echten Personen nachspielt. Das ist doch bestimmt total geil. Dann gibt's einen Erfinder, der eine sprechende Glühbirne hat, die könnte man ja Computer animieren, aber Mickey Maus wäre einfach so ein normaler Dude irgendwie, so ein ganz normaler Typ mit seiner Freundin, die aber auch so ein bisschen zu viel Geschlechterklischees erfüllt. Dann gibt's Donald, aber alles in echt, mit echten Leuten.
Ja, und die auch gar nicht so handeln wie die Figuren aus dem Comic, sondern die einfach nur so heißen. Du bist Donald, ich bin Mickey, wir spielen die Realverfilmung, hat überhaupt nichts mit Entenhausen zu tun. Du nennst dich nur Mickey Maus und nicht Donald Duck.
Nein, also die könnten ja sogar Mickey Maus heißen, aber es müsste, und die Gefüge zwischen den Personen, also in welchem Verhältnis die zueinander stehen, dass der Tollpatsch dann Goofy ist und die Charaktere sind so ein bisschen angelehnt, aber die Geschichte kann da komplett ausgedacht sein, aber es heißt trotzdem alles, heißt Entenhausen, der Erfinder heißt Daniel Düsentrieb, Onkel Dagobert ist der Großkapitalist, der in Geld badet und so, also das muss alles echt sein, aber es sind echte Schauspieler. Wer würde Onkel Dagobert spielen von deutschen Schauspielern?
Dieter Pfaff, der ist tot.
Der ist tot. Ja. Dann Gunter Strack, ist auch tot.
Dieter Pfaff ist tot, vergessen.
Gerd Fröbe, auch tot. Warte. Die großen fünf deutschen Schauspieler, die nicht tot sind.
Machen wir heute?
Nein, machen wir nicht.
Die großen fünf toten deutschen Schauspieler.
Nein, machen wir nicht.
Die dicksten deutschen Schauspieler. Die fünf größten dicksten deutschen Schauspieler machen.
Kann man noch einigermaßen objektivieren. Da brauchen wir keine Liste machen. Kannst du nicht, weil wenn ich jetzt sage, Dieter Pfaff ist auf 3 und Günter Strack ist auf 5 und dann muss man ja nur wiegen, wer schwerer ist. Das ist ja keine. Das muss
kannst ja nicht mehr sein, wiegen. Nach Meinung kannst ja nicht mehr wiegen jetzt. Jetzt inzwischen haben die alle abgenommen. Aber das. Ja, Armin Rohde, der ist gar nicht mehr so dick, oder?
Armin Rohde, nee, aber der hat Gewicht verloren, aber an Meinungsstärke zugelegt. Der macht immer bei Twitter und bei Facebook macht er immer so Videos rein, wo er sich äußert zu den aktuellen politischen Begebenheiten.
Armin Rohde macht Werbung für Trump oder was? Hast du gesehen? Ja, 50 Cent ist Befürworter von Donald Trump. Ich meine, das ist ein
Vollidiot.
Der ist ein mega Vollidiot. 50 Cent, dachte mal, Candy Shop, mega Song gewesen und auch ein paar richtig gut, oder In der Club und so, ne, gute Songs gewesen.
In der Club
und so, geiler Rapper. Aber ich war mal im Fahrstuhl, stand neben 50 Cent, kein Witz, in Los Angeles, im Fahrstuhl. Und der war ganz klein und hat immer rüber geguckt, dass ich ihn erkenne. Und ich war gerade richtig schlecht gelaunt, weil ich mit meiner Freundin mega Stress hatte. Und wir hatten also damals, wir hatten mega uns gerade gestritten und dann steigen wir in den Fahrstuhl und wir hatten gerade richtig, kennst du das, wenn man im Urlaub zu zweit unterwegs ist, private Geschichte, du fährst in Urlaub mit jemandem und du streitest dich und du weißt, du kommst da nicht raus, du kannst auch nicht weg, weil man ist zusammen im Urlaub, ist mega ätzend und dann steigt man in den Fahrstuhl und ist richtig schlecht gelaunt, redet kein Wort, fährt noch hoch ins Zimmer und dann steht 50 Cent im Fahrstuhl. Ich war so schlecht gelaunt, dass wenn er mich angesprochen hätte, gesagt, ist mir doch egal, 50 Cent, Alter, ich habe ja gerade, wir haben gerade, wenn der Ärger im Privatleben größer ist als die Freude, dass du 50 Cent im Fahrstuhl triffst. So war das von mir. Das wäre mir scheißegal im Augenblick. Und wenn der frech geworden wäre, hätte ich ihm auch eine geklatscht. Ist mir egal gewesen, ob der neun Einschusslöcher hat. Der hat, wirklich, fällt mir da gerade ein. Wirklich, das, warum habe ich das nicht gemacht? Da? 50 Cent. Deutscher Comedian haut 50 Cent im Fahrstuhl um.
Comedian, entschuldige mal, Olli, Entertainer.
Ja, minimal, ich sage jetzt, aber für die Bildzeitung bin ich ein Blödelbade.
Ja, so, stimmt. Was Quatsch ist, weil die Musik ist nicht lustig.
Das stimmt.
Wirklich, die Musik ist nicht lustig. Nee. Das Einzige, was wirklich nicht lustig ist, die Musik. Es wird total ungerecht. Upsala. Der Stempel hier fast runtergefallen. Ich habe einen Datumstempel mir gekauft.
Ein Datum?
Weil ich immer so viel, mache so viel Ablage hier oben und das habe ich jetzt, mache immer Eingangsstempel, Abgabestempel und so.
Hast du früher ein Stempelset gehabt, als du ein kleiner Junge warst?
Nein,
wo man selber die Buchstaben in den Stempel tun konnte und sich selber einen Stempel machen konnte?
Hatte ich nicht.
Ich hatte einen Stempel.
Scheiße.
Ja, ich hatte trotzdem einen Stempelkasten und dann haben wir gemacht, mein Kumpel und ich, kleine Zettel genommen, haben auf dem Morgen Sommerfest Gesamtschule Stelling, das war meine Schule, der war aber gar kein Sommerfest. Dann sind wir rumgelaufen und haben an jedem Briefkasten in Stelling so einen Zettel reingemacht. Morgen Sommerfest Gesamtschule Stelling, kommen Sie alle, weil wir irgendwie uns einen Witz machen wollten. Da waren wir so neun oder so und sind dann aber am nächsten Tag nicht in die Schule. Ich glaube, es war auch keiner da. Ich glaube, keiner hat geglaubt, dass dieser Zettel offiziell ist. Aber haben einen guten Tag rumgekriegt mit dieser Scheißidee. Bist du fertig mit der Ablage?
Ja, ich habe gerade jetzt nicht zugehört. Aber ich frage mich, wie man dieses Stempelkissen hier austauscht. Das ist echt, glaube ich, kaputt gegangen gerade eben, dass der Stempel umgefallen ist. Ein kleines, ein zweifarbiger Datumstempel von der Firma Trodat. Professional 5430. Ich bräuchte wohl ein Ersatzstempelkissen dafür jetzt. In blau-rot, bitte.
Ja,
rot
kommt.
Ist das Datum, blau ist...
Haben wir nach dem nächsten Song?
Hier ist ein bezahlt am Stempel. Da sieht man mal wieder, was ich für ein Typ bin. Bezahlt am. Ich hasse es nämlich, Rechnungen offen liegen zu lassen. Das Allerschlimmste, was mir passieren kann, ist eine Mahnung zu bekommen. Dreh ich durch.
Hier kommt ein alter deutscher Hip-Hop-Klassiker. Bon Voyage von Deichkind. Und wir sind gleich wieder da, wenn Jan die Ablage gemacht hat. So, ab geht's. Bezahlt.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hier ist Sanft und sorgfältig. Jan Böhmermann macht immer noch seine Ablage und sortiert gerade die ganzen Glückwünsche zum Grimme-Preis. Olli Schulz ist immer noch für sie.
Keine,
Mann
doch,
des auch, Volkes. Olli Schulz moderiert immer noch, während Jan Böhmermann wieder anfängt, da irgendwie sein glamouröses, famous Leben. Wie ist denn das überhaupt? Muss
Post
ich jetzt nachts... Jan,
mal
jetzt
kurz. Post von der Metro.
Jan...
Ach, guck mal, hier ist Schweinelummer im Angebot. Und ein Warengutschein im Wert von 20 Euro zum Geburtstag. Dankeschön. Gültig bis 26.03. Das ist doch nett. Ab einem Warenwert von 100 Euro. Ja. Gutscheinbedingungen, siehe Rückseite. Ausgenommen Paket, Versand, Tabakshop, Leergut. Das mache ich doch. Warum habe ich eigentlich einen Metroausweis?
Keine Ahnung. Ich glaube, da zieht gerade was auf, Jan. Ich glaube, das ist James Last.
Eieiei, Biskaya? Sind wir hier? Ja, Biskaya?
Wir sind bei Biskaya angelangt. Ist das nicht schön? Das ist Kindheit für mich.
Oh. Lebt auch nicht mehr. Haben wir quasi umgebracht in der Sendung.
Wie?
Weißt du noch, wie wir über den geredet haben und in derselben Woche ist er dann gestorben?
Wir haben über so viel geredet, die in derselben Woche gestorben ist. Deswegen erwähnen wir kaum noch die Namen von Prominenten in unserer Sendung.
Lass mal kurz über Inissa Armani reden bei der Gelegenheit. Hast du gesehen am Sonntag?
Ist das Studio Armani? Studio Armani, ich habe ganz viel Schlimmes gehört, ja.
Nein, ganz tolle Sendung. Tolle Frau, wahnsinnig schön angezogen und die Gags, die waren gut. Wow.
War das die gleiche Frau? Ich kenne mich nicht aus, die auch die Oscar-Verleihung am roten Teppich.
Das ist die gleiche Frau gewesen, ja. Bei ProSieben gibt es ja nur eine Frau.
Hast du das gesehen? Am roten Teppich? Hast du am roten Teppich gesehen, die Oscar, also die Gespräche der Moderatorin? Ich glaube, das war, wie ist die, Lena Carpendale oder sowas? Irgendwie so eine.
Die nee, das war Inissa Armani auch. Die sind alle, das ist alles die gleiche Frau. Die hat nur einmal andere Klamotten an und andere Haarfarbe. Ist alles eine Frau.
Das ist ja mein großes. Für mich ist das alles Gülşen Kamps. Wirklich, ist kein Witz. Das ist für mich der Prototyp, die sah so aus als erstes und die anderen, die jetzt. Sylvie Mais, Gülşen Kamp, Studio Armani, das ist alles die gleiche.
Sabia Buscher.
Das ist eine Person alles. Da wird nur mal das Make-up ein bisschen gechanged.
Die heißt übrigens, glaube ich, nicht Studio mit Vornamen.
Komm, einmal noch.
Jam kann sein, dass ein iranischer Vorname ist.
Jetzt geht's wieder
ist.
Los.
Studio, oh. Weißt du, wenn James Lars heute hier wäre, ne, der würde Studio Armani so wegschnipsen. Der würde sich auch gar nicht drüber aufregen. Der würde da gar nichts zu sagen. Nee. Der würde einfach ein bisschen sich zur Band drehen und einfach die Musik sprechen lassen. Lass doch mal die Musik von, lass mal James Lars Musik, die Kommentare zu Studio Armani ablassen hier. Er hat auch so recht.
Er hat mit allem recht. Ich mach mal laut und leise. Jetzt kurz rein.
Wie früher in den 80ern im Radio.
Ja. So, jetzt geht's hier gleich weiter. Hier ist Willem, hier ist die Welle Nord und wir haben gleich die Top 15 für euch. Auf Platz 12 immer noch halten sich fest hier Depeche Mode mit Piedel a Piedel.
Piedel a Piedel.
Piedel a Piedel. Sag, wir sind schon wieder, wissen jetzt Grenz. Ja, es ist schon wieder.
Aber im ersten Take haben wir schon direkt Penis gesagt oder ich. Entschuldigung.
Kann ich mal eine Sache jetzt ernsthaft fragen, Jan, bevor du jetzt wieder Ablage machst? Muss ich denn jetzt voll auf Grimme-Preis, Klick-Millionär, all die Sachen, ne? Könnte das ja so heißen, dass ich jetzt irgendwie nachziehen muss und auch wieder irgendwas machen muss, damit man auch irgendwie merkt, dass nicht nur der eine von uns beiden Erfolg hat und der andere so ein bisschen so hinterher dackelt oder so, weil er.
Alle, wir sind doch nicht Joko und Klaas. Jeder macht sein Ding. Und ich bin ja auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch darauf, dass du auf Tour gehen kannst, dass du die persönliche und private Freiheit besitzt, dich einfach mal für 2 Wochen auszuklinken und in so kleine Clubs zu fahren. Was meinst du, wie viel Bock ich darauf habe? Ich hätte da total Bock drauf. Ja, ohne
Wirklich?
Scheiß. Ich habe ja überlegt, 2017 mal wieder auf Tour zu gehen. Aber ich schaffe das nicht zeitlich, weil hier so viele, das ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass man wie früher einfach machen kann, was man will. Da hängt dann eine Firma dran und ein Sender und gibt's irgendwie 1000 Verträge. Das ist nicht mehr so geil wie früher.
Weißt du, was also, das schönste Gefühl auf Tour ist? Hä? Langeweile. Hast du ja sonst nicht mehr. Aber dieses Rumsitzen im Backstage-Raum oder im Hotel und warten, bis du endlich zum Club
hast
kommst.
Hast du letzte Woche schon erzählt, ja.
Ich muss es nochmal wiederholen, weil es ist wirklich der einzige Moment, wo du denkst, geil, Langeweile. Jetzt ein paar Leute anrufen, nö. Kind. Und auch mal eine Stunde auf dem Sofa rumsitzen und dann so warten da im Backstage-Raum, sich dann die Graffitis angucken. Ich finde, das ist Lebenskultur.
Langeweile ist was Feines. Hat man ja gar nicht mehr heutzutage. Haben wir letzte Woche uns schon
gesagt. Ja, weiß ich. Aber weißt du, was
immer noch
war. Ist immer noch wahr. Mann, ich bin schon. Wollen wir heute eigentlich mal wieder die Spiegel-TV-Vorhersage machen, Jan?
Ja, können wir echt mal machen. Da freuen sich die Kollegen. Ich glaube, die sitzen in Hamburg oder in Berlin. Ja,
hier ist die Spiegel-TV-Vorhersage für
den 13. März 2016. Das passiert heute Abend bei Spiegel-TV. Moderiert heute Abend entweder von der wunderschönen, intelligenten Maria Kretzitsch.
Ja.
Oder von dem Bubi-Typen, der, glaube ich, aber viel hierarchisch höher steht.
Aber
ich weiß nicht ganz genau.
Besser fand ich noch als Stefan Aus noch mit so einem hochroten Kopf von der letzten Rotweinnacht irgendwie das irgendwie moderiert.
Wo man genau wusste, wie es hinterher im Studio gerochen hat. Ja. Weißt du, so ein schwerer Politikermundgeruch, der natürlich unten, sich aber so absetzt, unten am Boden. Kleinwüchsige Menschen fallen in Ohnmacht im Spiegel-TV-Studio, wenn Stefan Aus da war, weil sich die ganzen giftigen Gase unten abgesetzt haben.
Richtig.
Die sind schwerer als Luft, viel schwerer als Luft. Also heute Abend geht es Landtagswahlen natürlich.
Ja, Landtagswahlen, genau.
Der Aufstieg der AfD. Wahrscheinlich begleiten sie irgendeinen verzweifelten SPD-Politiker, der sein Mandat an irgendeinen AfD-Freak verliert und der dann diese aufgepeitschten, siegessicheren Orks, die dann der AfD hinterherlaufen, sich dann denen gegenüber sieht. Hast du mir das nicht erzählt, dass du diese Spiegel-TV-Reportage über diesen baden-württembergischen AfD-Abgeordneten, diesen komischen Doktor, der nur einen Arm hat?
Nee,
hast du mir
nicht erzählt. Nee,
hab ich nicht erzählt. Da gibt's so einen Doktor von der AfD, der in Stuttgart sitzt und der ist ja irgendwie der Spitzenkandidat und der ist dann zu irgendeinem anderen Bürgermeister gereist, der erst verhindern wollte, dass die AfD sich da versammeln kann. Und dann hat er kurz vor Schluss vor dem Verwaltungsgericht verloren und dann durfte sich die AfD da versammeln. Und dann ist dieser Doktor da so hinstolziert und wollte mit so einer kaum verhohlenen Aggression dem dann sagen, wie geil er das jetzt findet, dass das Verwaltungsgericht quasi seinem Rassistenclub da jetzt irgendwie die Türen geöffnet hat. Und der wusste gar nicht, wohin mit sich, weil er so schockiert war, dass sowas möglich ist, dass solche Idioten sich da versammeln. Und das war ganz schrecklich zu sehen, mit welcher Siegesgewissheit der dann durch die Gegend gelaufen ist. Dieser einarmige Arzt.
Klingt schon richtig scheiße.
Typ. Ganz, weißt du auch, ich habe eher das Gefühl, dass die AfD weniger so eine politische Bewegung ist, als mehr so eine Karrieregelegenheit für Leute, die es auf dem quasi normalen Weg nicht geschafft haben, irgendwas zu landen in ihrem Leben, die es jetzt versuchen mit irgendwie so mit politischem Rückenwind, sich da den Weg freizuschießen. Irgendwelche gescheiterten Personal Coaches,
ja,
Pressesprecher
auch,
und so.
Ja, manchmal sind es aber auch einfach einsame Leute, die vielleicht einfach auch keinen Partner haben und so. Da habe ich überlegt, dass man für so AfD-Mitglieder, die Single sind, dass man so im Online irgendwie sowas wie Elite-Partner, nur AfD-Partner und dann vielleicht für einsame philippinische Frauen oder so, dass man die vielleicht miteinander verkuppelt.
Ja, aber eben
verkuppelt.
Nicht. Ja, obwohl, vielleicht doch schon. Vielleicht gerade so eine, wenn sich quasi so ein echter Deutscher, der normalerweise was gegen Ausländer hat, wenn der aber sich so ein philippinisches Mädchen ranholt und dann mit der ganz gut klarkommt und das dann die einzige in seinem Leben ist, die
einzige
er so ausländisch
Konstante.
an sich ranlässt, vielleicht würde das sogar was bringen, dann würden die vielleicht auch nicht mehr AfD wählen, sondern sie überredet ihn dann irgendwie.
Das war gerade meine Intention, genau das meine ich ja. Na, also, dass man dadurch vielleicht, dass man die vielleicht vermittelt, vielleicht ist das dann doch gar nicht so schlecht, dieses so aus dem Internet sich einen Lebenspartner bestellen, wenn das hilft, sage ich mal, das rassistische Gedankengut aus dem Kopf zu jagen. Grenzwertige Theorie, Abend, aber fällt mir gerade ein. Ja.
Traurige Bestandsaufnahme aus Sachsen-Anhalt, wo die Wahlbeteiligung heute wahrscheinlich so unter 12% liegen wird. Mhm. Weil irgendwie nach Spiegel TV fährt nach Gardelegen und irgendwie oder irgendwie in der Nähe von Magdeburg aufs Land und guckt sich diese verlassenen, superschön renovierten, aufgeputzten Dörfer, die aber alle irgendwie völlig verlassen sind und niemand, der da irgendwie was einigermaßen alle Latten am Zaun hat, wohnt da noch. Und Spiegel TV klingelt an Türen und lässt sich den Ausländerhass in die Kamera brüllen.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, wurden aber vorher durch diesen Tonfall des Spiegelreporters auch so aufgepeitscht. So, ja, wieso? Sie sind doch Nazi. Erzählen Sie doch mal, warum Sie so sind. Was ist denn da?
Ich bin kein Nazi. Ihr von Spiegel, die fahren runter von meinem Grundstück. Sonst rufe ich die Polizei.
Und das Geile in Sachsen-Anhalt, kommt dann auch die Polizei und brüllt genauso weiter.
Ja. Was fällt Ihnen ein? Das ist Privatgelände. Jetzt hier runter und nehmen Sie die Kamera weg.
Entschuldigen Sie mal, Sie sind doch Polizeibeamter.
Das ist mir scheißegal.
Ja,
wir sind immer noch in Sachsen-Anhalt! Kollegen!
Ja, ist die Polizei. Ja, ja.
Jan, wir müssen schon wieder Musik machen.
Müssen wir nicht. Wir können Musik machen.
Wir können Musik machen. Mhm. Hast du was noch auf dem Zettel, was Schönes?
Ja! Hier kommt was von Freiwild, weil die sagen, wie es ist! Die sagen endlich mal, wie es ist! Dass wir uns als Deutsche nämlich nicht mehr schämen müssen! Was haben wir denn mit dem Holocaust zu tun? Gar nichts! Gar nichts! Wirklich nicht!
So wären Stefan Brüllberger noch immer ein.
Ja! Ich hab doch mein ganzes Leben noch nichts mehr zu tun gehabt, ehrlich! Irgendwann ist auch mal gut!
Okay.
Sich darüber kaputt.
Im Hintergrund.
Kopf zu zerbrechen!
Hören Sie Brilli? Und wir hören jetzt einen Song vom Songwriter aus Amerika. Der hat 2001 seine erste Platte gemacht.
Nix! Hier kommt Doro Pesch oder was von der neuen von Sarah Connor! Die finde ich gut! Die singt jetzt nämlich auch auf Deutsch!
Hier ist Pete Yawn. Jorn,
was?
Pete Yawn.
Pete Yawn, der mit dem Hängerauge da, den muss man auch aussortieren. Ganz ehrlich. Nee, das war Pete Yawn.
Pete Yawn.
Nein, was?
Life on a Chain. Leben einer Kette. Das solltet ihr da kennen, Sachsen.
Wie der Deutsche in die Kette gelegt von der Europäischen Union, was wir für Möglichkeiten hätten. Wenn der Bulgare uns nicht runterziehen würde wie so ein Sandsack. Am Heißluftballon der deutschen Volkswirtschaft. Den Bulgaren weg, den Polen weg, den Portugiesen weg. Und wir machen das Ding. Wir holen die Weltmeisterschaft alleine nach Hause. Wir wären nie Weltmeister geworden mit einer europäischen Mannschaft. Ganz ehrlich.
Pete Yawn.
Sag ich dir ganz ehrlich, Deutschland wäre, wenn wir eine europäische Mannschaft hätten, wären wir nie Weltmeister geworden. Was gibt's in Europa denn für Fußballspieler? Niemanden. Die Guten sind aus Deutschland.
Das wird auf halber Strecke merken, dass die Argumentation so ein bisschen hängt.
Messi, ja gut.
Uwe Seeler hat ein ganz legendäres Interview vor vielen Jahren gegeben. Uwe Seeler, als dann diese Frage kam, wie viele Ausländer dürfen in einem Verein, in einem Sportverein spielen, hat er gesagt, immer dieses Gequatsche um Ausländer. Früher beim HSV hatten wir einen Ausländer und der kam aus Buxtehude. So. Hier ist Live on the Chain von Pete Yawn. Bis gleich. Sanft und sorgfältig. Und wir sind schon wieder fast durch. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu quatschen, Jan. Wie sieht die Woche bei dir aus? Lass mich doch mal ein bisschen an deinem Erfolgsleben teilhaben. Was machst du diese Woche? Was sind die Pläne?
Ich muss mal kurz im Kalender gucken.
Ja, erzähl mir ein bisschen.
Also,
Was ist da los?
Ja, ich habe eine Konferenz am Montag, da wird gebrainstormt, ich muss am Montag einen Song einsingen nochmal. Ich
für die Sendung, für deine Fernsehsendung, okay. Hast du auch was anderes, was das ist vielleicht nicht mit deiner Fernsehsendung noch irgendwas Geiles zu tun?
Ich muss noch einen Zahnarzttermin machen, muss ich mich megamäßig entschuldigen bei meinem Zahnarzt in Köln. Ich habe den Termin am Montag verfallen lassen, weil ich, ehrlich gesagt, am Abend vorher spät unterwegs war und gedacht habe, ich fliege zu Anne Will nach Berlin. Bin aber dann nicht geflogen und der Termin ist aber dann flöten gegangen. Ich muss auf jeden Fall diese Woche noch zur, nächste Woche ab morgen, zur Zahnreinigung und zum Zahnarzt.
Ja.
Nur Kontrolle ist nichts Schlimmes, ist irgendwie alles okay. Normal eigentlich.
Bei mir auch schon seit langer Zeit, und das ist immer, ich habe seit langer Zeit keine Zahnprobleme, und dann frage ich mich immer, dann kommt das irgendwann umso doller, weil früher hatte
irgendwann kommt es ganz dicke, ja.
Ja, kommt ganz dicke. Und dann wird da die halbe Zahnleiste mit dem Presslufthammer rausgepuppelt oder so vom Arzt, keine Ahnung. Ich war mal beim richtigen schlechten Zahnarzt hier in Berlin übrigens. Und dann hat sich wieder rausgestellt, das ist der gleiche Zahnarzt von Bushido. Und ich fand's fürchterlich, ja. Und ich bin nur zweimal bei dem gewesen. Der hat mir nicht gesagt, was er an meinen Zähnen macht. Und vielleicht ist das auch so. Vielleicht hat auch Bushido ihm vorher gesagt, ey, Olli Schulz kommt und mach mal richtig Unfug in seinem Mund. Keine Ahnung. Und dann bin ich nach Kreuzberg zu meinem türkischen Zahnarzt gegangen. Die Story, die ich ihm erzählt, ist ja eine wahre Geschichte. Der gebrochen im Deutsch immer gesprochen hat. Und trotzdem hat der wirklich eine Koryphäe. Der ist seit Jahren der Zahnarzt. Und der hat dann irgendwann, wenn er einem eine Betäubung gegeben hat, hat er gesagt, nicht bewegen jetzt, ich spritze ihn jetzt in den Mund. Das hat er aber nicht gesagt, das hat er nicht gesagt mit der Intention, dass das dirty klingt. Und dann hat er das zweimal hintereinander gesagt, so, jetzt nicht bewegen, ich spritze jetzt in den Mund. Und dann habe ich gesagt, okay, und danach machst du aber die Zähne, versprochen. Und das war dann, hat er nicht verstanden, den Gag. Wahre Geschichte.
Ja, schon lustig. Ja, ich brauche einen guten Zahnarzt, muss man sagen, guten Zahnarzt, finde ich auch gut.
Guter Zahnarzt ist wie ein guter Freund.
Das stimmt, das
wenn
stimmt.
Ich, wenn sehr du intim, irgendwann, wenn, sehr, ja, intim. Sehr intim, einer, der in deinem Mund rumbohrt und die Hände reintut und da reinleuchtet bis in den Rachen und so, der weiß wirklich eine Menge über dich.
Das stimmt. Und ich wette, Zahnärzte wissen auch viel mehr, als sie einem sagen. Ja. Die wissen schon quasi, wenn irgendeine schlimme Krankheit, das ist eine interne oder sowas, die wissen das schon, sagen wir bisher nichts, dass der noch ein halbes Jahr zu leben hat, dann soll er mal schön irgendwie...
Das soll mein Kollege ihm erklären. Kollege erklären. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache hier schön die Zähne.
Richtiger Arzt. Und das Geile ist halt auch, dass das halt auch keine richtigen Ärzte sind. Und Zahnärzte, das auch während der Ausbildung, ist ja der große Gag, Zahnärzte sind halt in der Medizinerausbildung oder an der Uni, sind das halt die mega geilen Partyhengste, weil die halt auch wissen, wir sind Zahnärzte, bei uns geht das nicht um Leben und Tod, zumindest meistens nicht. Wir machen einfach ein bisschen Kosmetik oder Leuten so ein bisschen handwerklich was im Mund. Wir können Party machen am Wochenende. Und die anderen büffeln irgendwie für die Doktortitel und für Praxis und müssen dann irgendwie 1000 Sachen lernen und Organe und Fachrichtungen. Und Zahnarzt, wenn du einmal Zahnarzt bist, das ist easy. Das ist ein geiler Job einfach. Die sind einfach immer entspannter als andere Ärzte.
Total.
Nicht so Streber. Sind so ein bisschen die Rocker unter den Ärzten.
Ja, die Rocker, die Lemmys unter den Ärzten auch so ein bisschen, ne? Die feiern so richtig. Na, ich hab schon wahnsinnig schmerzhafte Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Du auch? Hast auch schon mal so eine Wurzelbehandlung gehabt? Das Schlimmste, oder?
Ich habe noch nie.
Mir wurden vor 15 Jahren die beiden Vorderzähne ausgeschlagen und die waren abgebrochen und das mussten die getötet werden, also abgestumpft werden, und dann ist der mit so einem langen Draht die Wurzelkanäle unter der Nase, bis unter die Nase, hat er die reingedrückt, weil ich sehr lange Wurzeln habe, und hat immer wieder hoch und runter die Wurzelkanäle getötet und hat mit diesem kleinen Draht, wo so Widerhaken waren, die hat dann immer wieder, und das war wie eine kleine Säge in deinem, und hat dann immer wieder so hoch und runter, und ich schwöre dir, wenn ich jetzt da oben drücke, unter der Nase, habe ich noch so eine Art Phantomschmerz. Das hat tagelang wehgetan. Und zwar, das war das Schlimmste mit.
Ach Gott.
Okay, zweitschlimmste, was mir je passiert ist, Mittelhandknochen gebrochen. Da ist der kleine Finger gebrochen gewesen und da musste ich zu einer Handchirurgie und wollte keine Vollnarkose. Da haben die mir eine riesige Spritze in die Achselhöhle gejagt. Das ist kein Witz.
Willst du mich verarschen?
Nein, ich schwöre dir.
In die Achselhöhle willst du mich verarschen?
Nein, pass auf, da laufen die Nervenstränge. Kein Witz. Und das ist, Jan, das ist wirklich wahr, muss ich kurz mal erzählen. Dann wühlt er mit der Spritze, dreht er die so, kreist die in deiner Achselhöhle und sucht den Nerv von dem kleinen Finger. Und dann hör mal zu, ist kein Witz. Und dann sagt der Arzt zu dir, jetzt sagen Sie mal bitte, wann Sie den Nerv spüren von dem kleinen Finger,
weil wir müssen. Nee, nicht im Ernst.
Doch, und dann müssen wir das Richtige betäuben. Und dann dreht er und wühlt mit der Spritze in der Achselhöhle.
Und wütend mit der Spritze in der Achselhöhle ist schlimm.
Ja, und zwar eine richtig dicke, fette Spritze. Und dann, und dann drückt er irgendwann ab und dann ist der Arm betäubt, du bist aber noch voll da. Und dann kriegst du so einen Vorhang zwischen deinen Armen, also auf die Schulter, dass du nicht gucken kannst. Und jetzt kommst du, das war im Krankenhaus Elim 2002, lag ich da und dann ist den dummerweise der Vorhang runtergefallen. Und ich hatte kompletten Blick für ein paar Sekunden auf meine Hand, die gerade operiert wurde. Und dann habe ich gesehen, wie mit einer riesigen Spange die Haut von meiner Hand so weit auseinandergeklappt war. Ich habe gedacht, so weit kann man die Haut nicht dehnen und alles frei lag und mit so einer riesigen Spange wirklich dann alles frei lag. Und, und dann musste ich natürlich, dann habe ich Titanschrauben in die Hand bekommen und dann musste ich das gleich, die gleiche Prozedur nochmal über mir gehen lassen, als sie dann
wie Wolverine
die Dinger rausgenommen haben, ja.
Wie Wolverine.
Ich weiß nicht, ob das kann ein Handchirurg uns mal bitte schreiben oder erklären, ob diese Methode, weil ich fand das damals sehr fragwürdig, 2002, ganz ehrlich. Und es, und in, im Krankenhaus Elim in Hamburg ist die beste Handchirurgie Deutschlands, sagt man, nur eine der besten, oder war damals jedenfalls sehr, sehr gut. Und hat jedenfalls genießt einen guten Ruf. Und ich möchte gerne wissen, ob das heute noch immer so gemacht wird, dass man in die Achselhöhle die Spritze jagt und dann so rumwühlt, wie in so einem Pudding mit dem Rührer. Das würde mich interessieren.
Mein schlimmster Schmerz war, als ich mir meinen Arm gebrochen habe, im Magic Park Verden, habe ich mich an ein Karussell drangehängt als Zwölfjähriger oder sowas. Und das hat dann durch die Zentripedalkraft, hat mich das weggezogen. Und ich bin runtergeflogen vom Karussell und mit meinem Handgelenk, mit meinem linken Handgelenk auf so einen kleinen Zierzaun gefallen. Und mein Arm ist komplett einmal in der Mitte durchgebrochen, mein linker Arm. Eh so Spaddelärmchen, das geht ja schnell. Und dann bin ich ins Krankenhaus Bremen-Nord gefahren. Erstmal wurde es nur ruhig gestellt, hat mega mäßig wehgetan. Ich habe den Arm auch nicht gesehen, bis ich im Krankenhaus war. Zentralkrankenhaus Bremen-Nord. Ja. Nee, einfach Bremen-Nord bei uns, Blumenthal. Und dann, dann sagt mein Vater war mit, weil das war immer schon, wenn mein Vater mit war, dann wusste man immer schon, ist was Ernsteres, wenn Mutti das alleine nicht mehr handeln wollte und Vati mitfuhr. Und dann kam der Vater mit und dann sagte mein Vater, okay, der Arzt hat mir gerade erzählt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst hier 5 Tage und bist jetzt gerade, kriegst eine Spritze und dann machen sie so eine Operation. Oder wir fangen gleich mal schön Eis essen hinterher, da musst du aber mal kurz die Zähne zusammenbeißen.
Oh.
Und dann habe ich, okay, Eis ist nicht so schlecht, war halt 12 und dann habe ich, Zähne zusammenbeißen, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Und dann kommt der Arzt rein, wie halt Chirurgen so sind, nimmt mein durchgebrochen, wirklich war durchgebrochen und verschoben. Und es ging darum, dass die Knochen gerichtet werden mussten. Und dann hat er halt gefühlt, mit so ganz Fingerspitzen, war ganz sensibel. Ja. Dachte, ja, das geht ja. Und dann sagt er einmal, jetzt guckst du einmal zur Wand. Und dann nimmt er meinen Arm, zieht an meiner Hand, damit sich die Knochen so leicht auseinanderdehnen. Und dann renkt er den Arm halt wieder ein. Und man spürt das ja alles, was da gerade passiert. Und es waren Elle und Speiche, waren beide durch. Und dann hat er das eingerenkt, den verschobenen dislozierten Arm. Also disloziert, glaube ich. Dislokation. Und dann ist, glaube ich, das Adjektiv disloziert, glaube ich. Und dann hat er den eingerenkt und ich bin bewusstlos geworden. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Schmerz und danach auch nie wieder solche Schmerzen gehabt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat, wo alles war. Und weiß noch, dann, ich bin bewusstlos geworden, als ich dann zu mir kam, saß ich bereits im Eiskaffee. Dann spricht die Eis von mir. bin quasi eingegipst im Eiscafé bei Miotto in der Fußgängerzone, viel gesagt, schön mit dem Spaghetti-Eis aufgewacht wieder.
Oh Gott.
Das war meine schlimmste Schmerzgeschichte.
Und das ist das Intro unserer Sendung, Jan. Schöne Geschichte.
Outro ist es sogar.
Outro.
Ja, aber ist nicht immer nur alles schön. Man hat auch manchmal Schmerzen im Leben, so ist es. Oft helfen Wärmflaschen und Streicheleinheiten und ein bisschen Alkohol.
Das war sanft und sorgfältig mit Elle und Speiche. Ja.
Mit Elle und Speiche, mit Wadenbein und Oberschenkel.
Genau. Mit Achsel und Höhle.
Mit Achsel und Höhle. Mit
Knie und Kehle. Achsel Höhle, mein alter Kumpel.
Knie und Kehle, auch ein schöner Sendungstitel. Knie und Kehle. Achsel und Höhle. Ist egal. Olli?
Ja.
War mir eine große Freude.
Mir auch.
Dufter Kumpel, du, wirklich.
Dankeschön, Jan. Und weißt du was?
Wenn du magst, kannst du meinen Grimme-Preis mal anfassen, wenn du mal wieder bei mir bist.
Ich will den mal entstauben, wenn es dann irgendwann...
Ja, stimmt, da ist viel Staub mit dran. Und ich habe vorne diese Messingplakette angefasst, da sind jetzt ganz viele Fingerabdrücke von mir, die da sich so reingefressen haben an meinen alten Grimme-Preis schon. Ich brauche dringend einen neuen.
Jan,
immer wenn der alte staubig ist, kriege ich einen neuen.
Weißt du was? Und deswegen halte ich mich aus dem Fernsehen zurück, damit du weiterhin die Grimme-Preise abstaubst.
Ja.
War eine schöne Sendung.
Hat mir gut gefallen. Du warst heute gut drauf, Olli.
Nee, du warst gut drauf.
Nein, du warst gut drauf.
Du warst richtig gut drauf, Jan.
Ich hab dich gern, richtig gern.
Ich stärkte den Rücken, wenn der Rücken mal schwach ist.
Ach, guck mal, die Kollegin antwortet jetzt mit dem Stricherscherz vom Bahnhof Zoo.
Ah. Na gut, das musst du jetzt alleine mit dir ausmachen. Tschüss, das war sanft und sorgfältig.
Bye, 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 bye.
Radio 1. Nur für Erwachsene.